Herzlich willkommen beim zweiten Teil vom Vinyl und Hangout vom 23. Juni 2023. Im ersten Teil haben wir über audiophiles Vinyl gesprochen. Im zweiten Teil nun geht es um Musikfotografie. Als Special Guest haben wir in dieser Folge Peter Kupfer. Also auf jeden Fall dranbleiben und nacherleben, was wir an diesem Abend so geschnackt haben. Viel Spaß, los geht's mit Teil 2. Und dann würde ich sagen, ist der Weg frei für Thema Nummer 2. Und da freue ich mich jetzt besonders mit euch in auch wieder ein ganz breites Thema abzurauschen, abzutriften. Denn wir werden jetzt gleich mit unserem Special Guest Peter viele Anknüpfungspunkte haben, weil der halt eben auch eine ganze Menge Krams macht. Aber das wird er dann euch alles gleich selber erzählen. Jetzt erstmal das Jingle für das Thema Musikfotografie. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Peter, in die Runde.
Hallihallo.
Peter, stell dich doch mal kurz in Ausführlichkeit vor. Wer bist du? Was machst du? Instagram habe ich schon mal angepostet und ich werde so nach und nach noch einige Links nachschicken. Das dauert jetzt ein bisschen.
Okay, wer bin ich? Ich bin Peter, 46, gebürtiger Schwabe, über Umwege in Hamburg gelandet, Vater dreier traumhafter Kinder und ja, um es kurz zu umreißen, bewege mich seit 1990 oder so in der Musikbranche. Genau, mehrere Stationen, klassisch auf dem Land groß geworden, als in einer sehr musikalischen Familie mit etlichen Musikinstrumenten aufgezogen worden, selbst Musik gemacht in Bands. Hab dann irgendwann die Gitarre so ein bisschen gegen eine Kamera getauscht. Alles natürlich zuerst auf lokalem Level. Wurde irgendwann immer größer. Ja, irgendwann habe ich dann über Umwege bin ich in Berlin gelandet, habe zuerst in Tübingen angefangen zu studieren, dann nach Berlin gegangen, habe ich dann beschlossen, ich studiere Fotografie. Natürlich sehr zum Protest meiner Eltern, die, keine Ahnung, eine klassische Bankerlehre irgendwie bei mir gesehen haben. Ja, und das habe ich dann auch viele Jahre lang voll gemacht, also Vollzeit. Mittlerweile mache ich das eigentlich nur noch für ausgewählte Kunden. Das sind dann in der Art und Weise Magazine oder eben Künstler direkt, beziehungsweise wenn es übers Management kommt. Genau. Ansonsten habe ich aktuell einen ganz regulären Job. Ich habe nämlich irgendwann nebenbei Mathematik studiert und arbeite bei einer Hamburger Firma als im Bereich Data Science, künstliche Intelligenz, solches Zeug.
Mhm. Auch nochmal spannend, ich spiele ja auch gerade mit der KI jetzt mal rum für Promo-Zwecken. Da weiß ich ja jetzt, wo ich hingehen kann. Ich habe inzwischen mal dein Insta angepinnt, als auch Facebook, jetzt mal die Peter Kupfer Photography-Seite. Und das gibt's ja dann auch nochmal für Instagram. Da müsst ihr jetzt schnell genug sein. Einfach mal überall einmal folgen, bitte. Später dann in den Shownotes natürlich auch nochmal. Und dann könnt ihr euch das auch mal anschauen, was es da alles gibt. Es gibt ja auch noch deine Webseite, ne? Also www.peterkupfer.de, wo du auch nochmal Sachen vorstellst. Aber das ist ja noch lang nicht alles.
Stimmt, ich muss aber wirklich sagen, ich bin hinsichtlich Fotografie auf den sozialen Medien gar nicht so aktiv. Das beruht aber eigentlich eher daher, dass ich in Zeiten angefangen habe, wo man noch analog Bilder gemacht hat. Riesiges Negativarchiv, das Zeug muss man alles scannen, das ist echt super aufwendig, das ist das eine. Und das andere ist, dass natürlich seit etlichen Jahren im Bereich Fotografie, insbesondere Musikfotografie, knallharte Verträge auf den Tisch gelegt werden. Mhm. Also da ist es nichts mit, keine Ahnung, was fällt mir ein, da geht man zu Tool, hat man ja gerade eben, oder geht zu KISS und unterschreibt man dann letztendlich darf die Bilder nur dem Medium geben, was da eben drin steht. Ja. Ganz oft wird mittlerweile sogar eigene Promotion-Zwecke untersagt. Und Ja, das ist alles ein bisschen schwierig. Mir fehlt aber dann auch hier und da schlichtweg einfach die Zeit, weil neben Fotografie, wie gesagt, Kinder, du hast das eingangs schon erwähnt, ja. Mit Marc habe ich die Colored-Gruppe bei Facebook.
Ja. Die bin noch. Pinne ich auch gleich mal an. Die haben wir hier ja auch schon kräftig erwähnt. War ja schon der Marc Schönherr Gast war, Special Guest war in einer der vergangenen Folgen und auch mit dir zusammen halt Admin dieser Gruppe ist. Und da gab es ja dann jetzt auch den Streit, jetzt kannst du das endlich richtig stellen und der Marc kann nichts tun. Der ist auch, glaube ich, noch gar nicht da. Wie ist denn das richtig mit dieser Gruppe? Erzähl uns das mal und ärger bitte ein bisschen den Marc dabei.
Nein,
das ist die also ein Spaß.
Marc ist ja wirklich ein herzensguter Typ. Das war damals, das hat Thomas Schönhardt, hat die Gruppe damals gegründet und er hat es dann irgendwann aufgegeben, weil er sich so ein bisschen aus den sozialen Medien zurückziehen, als Netzwerken zurückziehen wollte. Und er hat da so einen Post gemacht und Marc hat ihn angeschrieben, ich habe ihn angeschrieben oder umgekehrt. Und wir haben beide gesagt, ja, machen wir. Und dann haben wir damals hin und her getauscht und geschrieben und letztendlich haben wir uns dann drauf geeinigt, wir machen es zusammen. Aber ja, Marc ist natürlich der Aktive und wir spielen immer, er ist ja eher so für Pop und Dream Pop und Showgas und was es da alles so gibt.
Und Taylor Swift und Taylor Swift und Taylor Swift.
Genau, er bangt gerade eben um Taylor Swift Karten.
Ich weiß.
Genau, und ich komme dann eher so aus dem Rock-Metal-Bereich, weil ich es eben auch privat gerne höre. Ich sehe gerade eben Moshpit Passion ist dabei. Ja, also musikalisch sind wir da wohl eher auf einer Linie, aber das ist Yin und Yang bei uns in der Gruppe, alles gut.
Ja, das ist ja auch wichtig, ne? Wenn es da nur das Yin oder nur das Yang gäbe, dann wär's, da wird ja auch was fehlen. Und gerade diese Dynamik zwischen euch, das ist ja das Funny Thing, ne? Und das hat sich ja dann auch in der Nachbesprechung zu der Podcast-Folge mit Marc noch meine Gruppe abgebildet, wo ich den Podcast gepostet hatte. Und das macht immer große Freude. Und ich glaube, das ist auch das, warum diese Gruppe so beliebt ist und einfach so gerne angenommen wird, weil es sind halt nicht nur heiße Plattentipps, schneller als man es irgendwie irgendwo mitkriegen kann, sondern es ist auch der Diskurs, der da entsteht, der dann immer lustig von euch moderiert wird, aber auch viele coole Leute mit dabei. Eben hat jemand im Chat geschrieben, Peter Fanclub ist da, hat Sven geschrieben, genau. Also es gibt da einfach viele, die dich auch von der Seite her jetzt wieder kennen, also gar nicht direkt von der Fotografie. Ich habe das mit der Fotografie ja auch erst später erfahren, da war ich schon lange in der Gruppe drin und habe auch immer hin und wieder was gepostet. Ja, und inzwischen sind es ja knapp über 1500 Mitglieder, ne? Und für alle Leute, die irgendwas mit Colored Vinyl zu tun haben, sich im deutschsprachigen Raum bewege, aber nicht nur da, und irgendwie Bock haben auf Vinyl, da würde ich sagen, ist das eigentlich so die erste Adresse. Deswegen auch da draufklicken, Einladung kriegen, reingewunken werden, Spaß haben. Ich finde es immer besonders faszinierend, wie schnell ihr reagiert, ne? Also ich meine, ich habe ja auch meine Kanäle hin und her, ne? Und ich habe ja auch mal hin und her was gepostet, früher aktiver. Aber es ist fast nicht zu schaffen, wenn man irgendwas erfährt, das rechtzeitig bei euch reinzustellen, ehe es nicht sowieso schon drin ist. Und das finde ich halt so faszinierend.
Ja, wir haben da natürlich so ein paar Kanäle, wo wir Nachrichten bekommen. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich habe ja unter der Woche einen normalen Bürojob, also sitze am Rechner. KI geht nicht ohne Rechner, also sitze ich ja davor. Bei Marc, der im sozialen Bereich ja tätig ist, stelle ich mir das dann auch immer so ganz komisch vor. Er ist auf Arbeit, arbeitet in einem Klinikum, und dann liegt da irgend so ein, keine Ahnung, ich weiß nicht mal genau, was er macht, irgendwas mit Ergo oder so. Dann liegt da irgendjemand auf der Pritsche und dann macht sein Handy Bing, weil, keine Ahnung, nehmen wir Taylor Swift, sein Lieblingsthema, weil Taylor Swift irgendwie die 80. Version des aktuellen Albums postet.
Es gibt drei unterschiedliche Schattierungen von Lila. Das freut mich natürlich, weil ich ja das in dem Logo drin habe, ne? Hab's aber trotzdem nicht alle drei bestellt, sondern die erste.
Ja, gut, Marc hat alle drei bestellt. Ich hatte gerade eben eine US-Bestellung von ihm auf dem Tisch. Ja, also der ist ja wirklich phänomenal und ich weiß auch gar nicht, wie er das macht. Also ich kenne ja auch seine Frau und seine Kinder und ich stehe immer da und denke so, pff, Also meine Partnerin würde das jetzt so nicht mitmachen und meine Kinder noch viel weniger.
Also ich sag mal so, Apple hat ja jetzt zum Beispiel die Vision Pro vorgestellt. Ich stelle mir vor, dass der Marc, egal was er gerade macht, immer so eine Brille auf hat und dann poppt da links irgendwas bei ihm rein und dann hat er es rechts schon in diese Gruppe gepostet. So stelle ich mir das vor. Anders kann ich mir das auch nicht erklären. So. Also das ist unglaublich. Also zu jeder Tageszeit. Unfassbar. Ja. Also Empfehlung ist raus, aber dann hast du ja noch diese von mir anfangs geteaserten Verbindungen in namhafte Musikmagazine rein, wo dann auch deine Fotos mal landen, aber nicht nur Fotos. Du hattest mir gesagt, zuletzt wäre es der EMP gewesen, denn da pinne ich mal was von an. Dazu kannst du gerne mal was erzählen und wo du sonst noch in der Vergangenheit schon mal deine Finger drin hast, weil so ist man ja vielleicht schon mal über deinen Namen gestolpert.
Okay, ja, also wie gesagt, ich kam eher so durch Zufall zur Fotografie und habe das dann so gemacht und irgendwann gab es halt dann diese Anfrage, ja, unser Redakteur kannst du nicht auch den Text liefern? Und dann stand ich da, war damals Tool in Düsseldorf und dachte so, oh mein Gott, also ich ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gar nicht bewandert bin mit Grammatik, obwohl ich Schwabe bin, muss ich dazu sagen, denn wir können ja alles außer Hochdeutsch. Ja, und dann musste ich einen Text abliefern und das eine ergab das andere und das war damals für den Musikexpress oder Rolling Stone, gut, letztendlich eh alles beides, Axel Springer und ja, da ergab das eine das andere und das machte dann eben so ein bisschen reihum. Also Springer war dann ja gleich Metal Hammer noch mit dabei, dann war ich natürlich beruflich auch oft im Ausland, also sehr viel in Amerika, aber auch London. Und dann ergab das eine das andere. Ich meine, das ist dann ein Netzwerk. Dann kenne ich auf einmal einen amerikanischen Promoter, der sagt dann irgendwie, ja, der ist ja eh da und macht Bilder. Wir wollen jetzt hier keine 30 Interviews nach Deutschland machen. Können wir da nicht so einen Hub installieren? Also es gibt ja auch so Journalisten, die den ganzen europäischen Markt abdecken. Also da gibt's dann, keine Ahnung, Taylor Swift. Also nicht jeder kriegt ein Interview mit Taylor Swift. Dann gibt's halt ein paar Leute, die das machen und die machen dann so generic Interviews und ja, die gehen dann meistens eine Stunde oder zwei. Und aus dem können dann die Redaktion ihren Text schreiben. Genau, so wird das gemacht und ja, da gab das eine das andere. Also klassisch über Axel Springer, dann war es halt irgendwann Metal Hammer in UK und ja, ein paar amerikanische Zeitschriften und bei EMP bin ich gelandet über einen Freund. Ich habe für die Festivals fotografiert für EMP. Das war alles noch lange vor der Warner-Übernahme, wo auch noch, ich sage jetzt mal, die so uns selbst ein bisschen agieren konnten. Und die haben dann angefangen, mit Wacken ein Magazin zu machen. Da haben sie da Redakteure gebraucht und da habe ich dann mitgewirkt, natürlich auch Bilder gemacht. Und irgendwann ging es natürlich auch um Produktbeschreibung, kann ich aber auch ganz offen und ganz ehrlich sein, die wollen ja verkaufen, also wenn man ein Album zerreißen will, dann kann man es anhören und sollte dann in dem Moment die Hand heben und sagen, sorry, das trifft so gar nicht meinen Geschmack, ich finde da jetzt überhaupt nichts Gutes dran, kann ich auch so ein paar Bands nennen, die ich persönlich halt einfach nicht mag, hat jetzt gar nichts mit Politik oder so zu tun, aber Onkels, Böse Onkels ist, war halt nie meine Band, Punkt. Oder Rammstein, war auch nie meine Band. Also live phänomenal, sollte jeder, glaube ich, mal gesehen haben, weil es einfach so gigantisch ist. Aber wenn es um die Musik geht oder Interviews dann mit denen führen, das war halt nie meins. Und genau, und EMP hatte dann ja redaktionell so eine Durststrecke, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Also es wurden ja aufgekauft von Warner. Dann wurden da viele Leute, sind gegangen, freiwillig. Jetzt gab es irgendwie vor ein paar Wochen nochmal so einen Stellenabbau, so einen massiven. Und ja, dann stehst du natürlich da. Jetzt machen sie es, diesen alten Printkatalog, den, ich sage jetzt mal, alle kennen, die 40 plus X sind. Den gibt's ja in der Art und Weise auch nicht mehr hinsichtlich redaktionellem Content, weil EMP mittlerweile so viele Artikel hat. Die sind am Limit, was die Seitenanzahl angeht. Mehr können sie nicht drucken, denn dann erhöht sich Porto und so weiter. Und dann haben die angefangen, die letzten 10 Jahre nach und nach den redaktionellen Content raus. Dann gab es ein separates Magazin und jetzt kommen die auch endlich mal im Internet an und machen gerade eben alles jetzt im Netz.
Ja, und das ist im Prinzip die Seite, die ich angepinnt habe, ne? So habe ich das verstanden. Und da wirkst du dann aber auch aktiv mit, diese Beiträge dann auch zu gestalten, zu schreiben, ne?
Genau, also die Seite wechselt gerade eben noch die ganze Zeit, aber ich poste es mal hier in den Chat rein. Also das heißt jetzt imp.de/magazin/music, aber gibt es
natürlich auch noch andere. Das habe ich schon oben angepinnt, brauchst du nicht. Weil wenn du im Chat was anpinnst, dann klappt der Link eh nicht. Also du musst es, wenn, dann oben, wo der Link erscheint, auf Edit Link gehen, genau.
Okay. Alles gut. Ja, genau, da machen die jetzt was. Man macht natürlich weitaus mehr Texte, als letztendlich live gehen. Muss man ja heutzutage nicht mehr sagen. Jeder guckt aufs Geld und da steckt ja eine größere Holding hinter EMP. Also von dem her, das ist jetzt nicht, ich sage jetzt mal, nur Fun. Die müssen halt auch gucken, wo sie am Ende des Tages bleiben.
Ja, klar. Okay, da war so ein Überblick und genau, dann ist im Prinzip so die Vita, also Metal Hammer zum Beispiel fand ich natürlich nochmal besonders interessant, weil ich den auch jahrelang gelesen habe. Da kommen wir dann später beim Thema Metal drauf zu sprechen. Der Kaio ist schon ganz heiter diesbezüglich, hat auch schon Metal mit E und 2D in den Chat geschrieben. Genau, und da ist es ja nicht unwahrscheinlich, dass ich dann vielleicht auch in der Zeit mal über einen Artikel gestolpert bin, wo dein Name auch aufgetaucht ist. Und eben schon eine Weile hinter mir liegend, die Visions natürlich auch, ne? Also habe ich auch ganze Zeit lang gehabt, jetzt zwar nie Abo, aber eine ganze Zeit eben schon aktiv gelesen, und das sind ja schon maßgebliche Magazine so in der Welt, jetzt nicht nur für Metal, auch dieser Alternative-Bereich. Rockhard könnte man vielleicht noch nennen, da hat ja gerade der Kaio Interview gemacht, wo sie dieses Festival gemacht haben, war auch so eine Zeitung, die ich gelesen habe, Magazin, genau.
Ja, aber da sind wir wieder beim Punkt, und ich weiß gar nicht, Kaio hat irgendwie neulich was geschrieben. Es ging, glaube ich, sogar um Schallplatten und Pressqualität. Und ach ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Da wurde ein Name genannt, der fürs Mint auch schreibt. Und Mint ja auch ein renommierter Name. Am Ende des Tages muss man halt ganz klar sagen, es sieht ganz oft viel cooler aus, als es letztendlich ist. Also das ist sowohl beim Schreiben so, denn man kriegt ja schon eine Vorgaben, also da hängt ja schon vieles dran. Ich meine, man darf jetzt, keine Ahnung, ein Top-Thema von Nuclear Blast, was beim Metal Hammer auf den Titel kommt, kann man halt in der Rezension letztendlich nicht komplett zerreißen. Also da gibt es dann ja schon so einen Kurs oder so eine Richtung. Und genauso ist es bei der Fotografie. Ja, das klingt immer total toll und jeder spricht dann immer drauf an und dann bist du ganz vorne oder darfst du auf die Bühne. Ja, das mag alles so sein, aber letztendlich ist es ein Job, und da, wie es in jedem Job, gibt es da halt auch Regeln, die muss man einhalten. Und beim Schreiben, also ich mach's für EMP gerne, aber eben suche ich mir die Themen da aus, beziehungsweise schlag Themen vor, und dann kommt halt zurück, ja, das passt und das haben wir auch im Sortiment oder das wollen wir machen. Ja. Und ansonsten lehne ich es halt ab und mach's halt einfach nicht, weil ich möchte jetzt hauptberuflich kein Redakteur sein.
Ja, verstehe ich. Ja, es gibt auch ein paar kritische Anmerkungen im Chat. Ich würde das gerade mal durcharbeiten und dir noch die Zwischeninfo geben. Du kannst tatsächlich doch den Link in den Chat setzen. Also Clubhouse ändert ständig was, ne? Bisher ging das nicht, aber jetzt geht's doch. Also falls dir das zu fuddelig ist oben mit diesem Pinne-Link, geht beides, nur als Info für weiteres, was kommt. Und jetzt haben wir zum Beispiel noch zu der Geschichte mit der Colored Vinyl Gruppe von Kaio. Die Vinyl-Pre-Order-Gruppe macht mich schon arm. Jetzt habe ich für die Colored Vinyl-Gruppe angefragt. Ich glaube, ich muss eine Hypothek aufnehmen. Ja, musst du. Bin auch in beiden Gruppen. Wollte der Romanus noch was wissen. Da würde ich allerdings tatsächlich später noch drauf eingehen. Lass uns das mal noch für später verschieben. Guidos Plattenkiste heißt hier Hans Dampf, wünscht einen schönen Abend. Hat den ersten Wassersporttag hinter sich. Hat er nicht noch vor kurzem seinen Livestream gemacht, wo er Platten aufgelegt hat? Nun gibt's Bier, Wurst und Schokoka, Coverband läuft, viel Spaß beim Hangout, wünscht er sich. Also hat jetzt wahrscheinlich nicht so die idealen Voraussetzungen, um hier zuzuhören, aber dafür gibt es ja den Podcast. Und jetzt kommt noch die kritische Anmerkung von Kajo. Kannst ja was gern zu sagen. Ich kann jetzt schlecht was zu sagen. Und zwar schreibt da, geil ist, EMP gehört Warner. Warner LPs sind sowieso auch immer sauteuer, zwischen 45 und 65 Euro. Statt am Preis für EMP zu machen, mussten die sich 2021 mit Trivium und deren LP für 62 Euro rumschlagen. Lachsmiley war neulich für 53 im Angebot, ja. Also zum Letzten kann ich auf jeden Fall was sagen, das andere musst du sagen. Also was mir halt immer mehr auffällt, ne, diese hohen Preise, die man irgendwie angesetzt hat, dass die so langsam bröckeln und purzeln. Also das hat man jetzt bei Metallica beobachten können, als erstes, wo ich so aktiv wahrgenommen habe, aber ich habe es auch schon bei Depeche Mode gesehen. Also gerade diese Platten, die besonders teuer reingestartet sind, dass man dann doch gemerkt hat, so, ah, okay, wir haben es ein bisschen ausgedehnt, gehen wir doch nochmal ein paar Schritte zurück. Also das kann ich zumindest beobachtungsmäßig sagen, ja.
Ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Moshpit Passion beschäftigt sich ja auch sehr intensiv mit den Themen und ja, muss sich zweifelsohne recht geben, denn das Witzige ist nämlich, obwohl EMP zu Warner gehört, kriegen sie keinen besseren Kurs bei den beim Warner-Vertrieb, wenn es um Einkauf geht. Die zahlen quasi genau das, was mein kleiner Plattenhändler, der auch immer über Warner schimpft, genauso wie über Universal, der sagt halt einfach, naja, wenn du da nicht irgendwie schon 50 Jahre gefühlt Kunde bist, dann kommst du gar nicht mehr in diese Vertriebsdeals rein und dann zahlst du einfach einen immens höheren Kurs. Also wo auch ich im lokalen Plattenladen stehe und einfach sage, nein, ich bin nicht bereit, über 50 Euro für eine einfache Schallplatte zu bezahlen. Ja. Also da, ich gebe wirklich Unmengen an Geld aus für Platten, also auch mit von Amerika rüber bestellen und so weiter. Also und da haben wir jetzt eine Adresse in Amerika aufgetan, also geht es zuerst nach Amerika, dann machen wir die Zollabfertigung, also da kommen jede Woche gefühlt 15 Platten an für mich und irgendwelche Leute. Also ich gebe Unmengen an Geld für Schallplatten aus, aber das Maß ist halt dahingehend wirklich voll. Und ja, EMP, wie es da steht. Ich meine, ja, mussten sich bei Trivio rumschlagen. Kommt jetzt nicht eine Linkin Park Box mal wieder. Das sind absurde Preise, also das geht nicht, aber okay. Ja, was willst du machen? Linke Tasche, rechte Tasche, aber... Ja.
Also ich glaube, das hat sich in der Community inzwischen ziemlich durchgesetzt, nach Anfang Rätseln, Überlegungen, Auslegen verschiedenster Theorien, auch hier im Podcast zu Beginn. Letztendlich, gerade wenn man es im Vergleich, sagen wir mal, mit Platten sagt, hatten sie heute auch schon mit Audiophil, ne? Die als neues Release rausklungen, gut klingen, gut verarbeitet sind, was Innenhöhlen haben von einem kleinen Indie-Label, das vielleicht in dem gleichen Presswerk presst wie große Labels, trotzdem andere Preise anbieten kann und trotzdem noch wirtschaftlich ist, ja, dass da einfach bei gewissen Releases der Preis einfach definitiv künstlich viel zu hoch gepusht wurde, um da irgendwo dazwischen eben Geld zu verdienen. Aber ich sag halt immer, ich sehe das relativ entspannt. Der Markt reguliert sich auch wieder. Es war ja jetzt gerade sogar in den Mainstream-Medien mit Tagesschau drinne. Vinyl feiert Geburtstag und die Verkäufe gehen rückläufig wieder, ne? So der Markt reagiert, ne? Sie spielt halt nicht jeder mit dem Preis mit. Das ist ein Faktor, vielleicht nicht der einzige. Ich will es jetzt nicht trivialisieren, ne? Schon eine komplexe Geschichte, aber jetzt nur mal so als Beispiel in die Gosse gehauen, wollte ich schon sagen, mal in die Runde geschmissen, ist halt einfach, ja, wird auf Dauer so nicht funktionieren und das zeichnet sich ja auch jetzt schon ab, ne? Aber bevor wir wieder in die Preisdiskussion abrutschen, die Gefahr ist ja nahezu bei jedem Talk gegeben, wenn wir hier Platten empfehlen, würde ich doch ganz gerne mal zu dem Kernthema kommen mit der Musikfotografie. Würde es aber dir auf gar keinen Fall verbieten, kann ich sowieso nicht, oder versperren, immer mal wieder auf so Internas darüber zu wechseln, was das ganze Schreiben drumherum betrifft. Das ist ja für uns auch interessant. Ich habe sogar noch ein paar Fragen dazu. Aber jetzt würde ich gerne mal auf deine Homepage zu sprechen kommen. Also ich habe ja schon mal angepinnt, diese Seite hatte ich eben schon mal jetzt noch ein zweites Mal, dass man sich mal parallel so ein bisschen angucken kann. Also man sieht ja da sehr coole Fotos von dir, zum Beispiel von Jared Leto, von Foo Fighters, von Aerosmith, von Nine Inch Nails oder auch mal coole Landschaften, Länder oder Städte, was du da so gemacht hast. Ich selbst fotografiere ja auch so ein bisschen auf so semi-professionellem Niveau, wie viele wissen, also sprich diese erforderliche Technik für YouTube, die war schon vorhanden, ne? Wird jetzt nicht eigens für den Channel angeschafft, also eigentlich war Foto bei mir vor Video und ich interessiere mich deswegen ja auch nochmal ganz besonders für deine Arbeit und ja, würde mich jetzt so ein bisschen interessieren, jetzt mal auf den Beruf der Musik- oder Konzertfotografie bezogen, einerseits nochmal so ein bisschen zu skizzieren, du hast ja schon mal gesagt, wie du da ungefähr hingekommen bist, aber auch mal uns offen zu legen, was dich jetzt so besonders an dieser Geschichte reizt oder auch wie deine Vita zur Kamera als solches aussieht, weil da gibt es auch Fragen im Chat, die es dann gleich noch genauer wissen wollen.
Meine Vita zur Kamera. Wie ich schon gesagt habe, eingangs lokale Bands, dann fing das irgendwie an, ja, hat nicht irgendjemand eine Kamera, meine Eltern hatten eine Kamera rumstehen, ich habe dann die analoge Kamera damals in die Hand genommen und habe angefangen zu fotografieren, das war eine Nikon, ich bin heute noch auf Nikon, also wenn es um, ich sage jetzt mal Spiegelreflexkameras geht, bei Porträts ist es meistens dann Mittelformat, wenn nicht sogar Großbild, genau, klassisch dazugekommen, natürlich dann über die Jahre hinweg immer bessere Kameras gekauft, aber das ist ja letztendlich wie bei einem Schallplattenspieler, sage ich jetzt mal, bringt ja nicht, wenn ich denn das unfassbare Massenlaufwerk da rumstehen habe, so eine Bohrinsel für, keine Ahnung, 50.000 Euro und dann irgendeine 19-Euro-Nadel bei Tacker oder die Nadel bestelle. Also Objektive sind natürlich das, was letztendlich viel zu Bildqualität beiträgt, ja natürlich Auflösung auch, aber diesen Pixelwahn bedarf es halt einfach gar nicht. Also hat es auch nie jetzt groß gebraucht.
Mhm. Ja, das ist ja genau wie bei dem schöner Vergleich mit dem Audio-Vinyl, was wir hatten, Audio-Fils Vinyl, was wir hatten, ne? So ein Label drauf, ne? Jeder, der sich ein bisschen mit Kamera auskennt, der weiß halt so, Megapixel ist halt so ein Verkaufslabel, was genau. Jetzt halt nicht heißt, genau, dass du die geilste Kamera hast, ne? Ich bin übrigens im Team Canon, um das noch zu ergänzen, also
der Erzfeind.
Leider können wir uns nicht treffen und mal ein bisschen Objektive tauschen, das wird schwierig.
Nee, das geht nicht.
Nein, genau anders abgebogen und auch immer dabei geblieben. Also meine erste Spiegelreflex war eine Canon und dann hast du Zubehör gekauft und das ist es bis heute. Also aktuell benutze ich die R5. Wir hätten können hier noch eine Fotorunde machen mit einigen Leuten, das wäre ein Ding für sich gewesen. Oder die Outtakes, weil nochmal fürs Protokoll, also auch der Florian, ne, von Audiophile Part, der eben da war, der hat auch eine R6. Wir haben es ja auch schon mal, so haben wir ja unseren Kontakt sogar hergestellt, indem wir über die Kameras geflaxt haben, weil ich gemerkt habe, er hat ein ähnliches Equipment verwendet. So fing das an. Und dann haben wir ja noch den Mario Ebenhöhe, der auch schon auf dem Profilfoto mit einer Kamera in der Hand steht, wo da auch fotofilmmäßig was macht, aber naja, wir sind halt ein Vinyl-Podcast, was will man machen, aber es kam natürlich trotzdem die Frage, was ich ja nachvollziehen kann aus dem Publikum, was du jetzt für eine Kamera benutzt und vielleicht kannst du das uns ja erzählen, wenn du magst und was du da so an Equipment benutzt, vielleicht gibt es ein paar, die das jetzt mal kurz interessiert, auch wenn es jetzt Vinyl, non-vinyl related ist.
Ja. Aktuell fotografiere ich mit einer Leica Mittelformatkamera, mit einer S3, wenn es um Porträts geht und ich sage jetzt mal alles, was später eventuell mal groß aufgezogen werden muss. Also habe viele Schauspieler ja auch fotografiert, wo man dann nicht wusste, was passiert mit den Bildern letztendlich. Wird's ein, keine Ahnung, hängt's irgendwo auf der Gästetoilette als 10x15 Bild oder wird halt doch irgendwann ein riesen Banner draus gemacht? Mache ich mit einer Leica, Nikon, also Konzertfotografie natürlich mit Kleinbild. Da bin ich ganz klassisch eben bei der Nikon, bei den aktuellen Modellen geblieben. D6, D7, D6, D5, nee, bis D2 habe ich, glaube ich, alle hier rumstehen. Und da greife ich dann eben einfach rein. D6 ist es aktuell, mit der bin ich ganz zufrieden, habe aber auch eine D800E, die ja auch, um den Pixelwahn natürlich auch so ein bisschen gerecht zu werden, da mit 45, 48 Megapixel auffährt. ist aber natürlich von der Geschwindigkeit her schon anders. Und bei Konzertfotografie geht es eben darum, dass man, ich sage jetzt mal, einige Bilder pro Sekunde machen kann, ja. Wenn es drauf ankommt.
Klar.
Wobei ich immer wieder sagen muss, was ich eben auch dann bemerkt habe, wenn ich dann Praktikanten hatte, hatte ich auch Schülerpraktikanten und so Menschen, die Berufsorientierung suchen, die dann halt dastehen und sagen, ja, das mache ich dann alles nachher am Computer oder dies oder jenes und dann steht man da.
Kardinalfehler. Das
Grundmaterial muss stimmen. Genau. Raw, dann steht bitte. Man halt da und sagt, Konzertfotografie, ganz ehrlich, damals Film, 36 Bilder und wenn man Glück hatte, hat man es noch während der ersten drei Songs geschafft, einen zweiten Film einzulegen. Also maximal 72 Bilder und das war's. Und dann kommen solche Leute natürlich dann von einem Konzert zurück und haben, also treffe ich auch immer wieder Kollegen, die auf Festivals rumlaufen, die dann 1500 Bilder gemacht haben innerhalb von drei Songs, weil das,
tja, das ist dann natürlich Arbeit.
Viele nicht. Ja, das ist eben, das macht ja nur Arbeit, braucht Speicherplatz. Als Fotograf darf man in der Regel nur die ersten drei Songs fotografieren und man fliegt auch nicht aus dem Pool, wenn man den Unvorteil ablichtet.
Hätte ich dich noch gefragt, danke, dass du auch schon auf den Chat eingehst. Das war eine Frage hier.
Genau. Fand ich sehr gut. Nein, darf man nicht. In der Regel ist es so, also man guckt ja auf die Bilder und man will ja selbst auch nur das rausgeben, wo man sagt, hey, da stehe ich dahinter. Also wenn da jetzt einer die Augen verdreht, als ob er an BSE erkrankt ist oder irgendwelche Gliedmaßen so wegstreckt, dass man sagt, ja, das sieht jetzt aber alles nicht mehr gesund aus, dann sind es auch keine Bilder, die man in der Regel rausgibt. Also man versucht schon, und das ist, glaube ich, der Anspruch bei mir, man versucht schon, auf den Bildern das quasi rüberzubringen, was letztendlich bei dem Konzert auch passiert ist. Also ob es die Stimmung ist oder die Spielfreude der Musiker, irgendwas muss halt irgendwie zu diesem Abend passen.
Richtig, ja. Ja, da helfen ja am Ende nicht die Megapixel. Ich habe ja auch mal ein 8K-Video bei YouTube hochgeladen, einfach mal zum Testen. Und habe dann auch so gedacht, okay Leute, ich habe zwar hier schon einen Rechner, der ein bisschen was packt, aber wie groß dann die Files dann am Ende rauskommen für so ein 2 oder 3 Minuten Video. Ich habe sogar die R5, habe ich sogar so Ketten angelegt. Also ich fotografiere mit der noch nicht mal auf höchstem Pixelniveau, weil mir dann die Files zu groß sind zum Nachbearbeiten. Also ich mache dann schon RAW, aber nicht den Maximalmodus. So. Und von daher ist es nicht das, auf das es ankommt. Deswegen habe ich dich auch nach dem Equipment gefragt. Also du machst ja einerseits direkt im Konzertgeschehen Fotos. Da würde mich mal interessieren, was du da noch außer die Kamera selbst verwendest. Blitz können wir uns wahrscheinlich zusammenreimen, aber auch da ist es ja vielleicht nochmal interessant drauf zu schauen. Aber dann, wenn ich mir deine Homepage-Bilder angucke, das wirkt ja teilweise auch so ein bisschen studiomäßig, jetzt gerade so Jared Leto oder so. Arbeitest du da zweigleisig? Kannst du da ein bisschen Insights geben, was du noch um die Kamera rum hast?
Ja, natürlich. Also Konzerte natürlich lichtstarke Objektive, also 80-200, 35. Also ich arbeite viel mit Festbrennweiten, 50er, 85er. Dann natürlich Weitwinkelobjektiv, aber alles eben mindestens Lichtstärke 2,8. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Bei den Festbrennweiten kann man ja sogar weiter runter. Schlägt sich natürlich auch negativ im Preis aus. Beziehungsweise negativ für mich in dem Falle.
Habe ich auch schon gemerkt.
Genau, also aber das sind ja Anschaffungen und das ist es, glaube ich, entweder einmal Team Canon oder Team Nikon. Ich meine, da hängt einfach so wahnsinnig viel dran.
Kein Wechsel möglich.
Also ich kenne einen Fotografen, der es wirklich gewagt hat und der hat bitterlich geweint, als er irgendwann gesehen hat, was er für sein altes Zeug bekommt, was er sich jetzt wieder anschaffen muss.
Ja. Also ich wüsste auch viele Leute in der Community, die das als Anlage da stehen haben und ich schlepp's halt auf dem Rücken mit mir rum. Das ist es halt einfach, ne? Sei dann aber die Frage, wo du es investieren willst, ne?
Genau. Ansonsten, ich mache natürlich auch Studio. Also ich hatte auch sehr, sehr viele Jahre in Hamburg ein Studio. Ich hatte aber auch eins in Los Angeles, weil ich sehr viel in Amerika war und gearbeitet habe. Hat mich auch eine Ehe gekostet. Hatte da natürlich ein Studio und habe jetzt immer noch mein Kram, mein Equipment. Bin da aber mittlerweile natürlich auch ein bisschen flexibler mittlerweile aufgestellt. Also ich habe auch eine mobile Blitzanlage von Hensel und kann letztendlich auch, wie sagt man so schön, on-set fotografieren. Also es ist ja, da kommt es dann wieder drauf an. Also es gibt ja diese klassischen, wir brauchen Studiobilder, dann, keine Ahnung, geht's los mit Location-Suche und welche Ideen habt ihr und so weiter. Das ist ja so ein iterativer Prozess, beide Seiten müssen da mitarbeiten, wenn nicht, wird es halt irgendwie schnell kompliziert. Oder eben dann klassisch Konzertfotografie, aber ganz oft ist es auch diese, ich nenne es immer Twitter-Lösung, da ist es halt dann irgendwie so von EMP, ach, keine Ahnung, du machst heute Abend doch Parkway Drive und wir wollen jetzt irgendwie, brauchen jetzt noch ein paar Freisteller und dann stehst du halt da und dann kannst du irgendwie in eine, lapidar gesagt, schäbige Halle, wo ja quasi viel Gewusel ist, Soundcheck und Küche hier und das und dies und jenes. Und dann kannst du dir da irgendwo ein stilles Örtchen suchen, um dann irgendwie vor einem grünen Molton irgendwie die Freistellerbilder zu machen.
Also heißt bei dir in der Praxis häufig Improvisation mit Licht und wie mache ich das alles? Also jetzt nicht eher seltener dann, dass du sagst, hier ist das Studio und da kommst du hin und da mache ich Foto. Verstehe ich das richtig?
Ja und nein. Es kommt drauf an. Also wenn man auf der Homepage zum Beispiel Mike Patton anguckt, der war im Studio, der kam vorbei, total miesmufflig gelaunt und hat ja auch dann seinen Kaffeebecher so quasi gar nicht aus der Hand geben wollen. Jared Leto war auch im Studio, aber ganz oft ist es einfach so ein Mangel an Zeit. Also die Bands sind ja ganz, also wenn wir von, ich sage jetzt mal, amerikanischen oder internationalen Bands sprechen, dann sind die ja auf Tour. Also dann haben die einfach einen durchgetakteten Tag und dann haben die noch so einen Quatsch wie, da müssen sie zu einer Radiostation und Promo machen, da müssen sie dies machen, da müssen sie einen Jingle einsprechen, dann ruft, das ist ja immer das Tollste, also was ich auch nie verstehen werde, dann stehen sie bei dir vielleicht doch irgendwann vor der Kamera und dann kommt der Tourmanager ums Eck und sagt, ja, du hast doch jetzt das Interview mit dem amerikanischen Magazin. Und dann stehst du da und denkst so, Leute, das ist ein Amerikaner, die Promo fürs Album ist schon durch, der ist jetzt in Europa auf Tour, wieso muss der jetzt noch mit einem amerikanischen Magazin telefonieren? Weil umgekehrt funktioniert es gefühlt für ein deutsches Magazin nie, wenn eine amerikanische Band in Amerika auf Tour ist. Ja. Das ist ganz unterschiedlich. Also okay, es gibt sehr große Produktionen, die sind dann natürlich ausgelegt, auch dann über Tage. Also 30 Seconds to Mars, weil wir es ja gerade eben von Jared Leto hatten, war über Tage. Da wurde nämlich einmal der Rundumschlag für alles gemacht. Also es waren 5 oder 6 Sets, dann Einzelbilder. Und naja, gut, die Band definiert sich ja nun mal über Jared Leto. Der Rest ist ja ausgestiegen, beziehungsweise sein Bruder ist ja ein bisschen anders, nenne ich es jetzt mal. Ja, dann hast du halt noch 2 Tage mit Jared Leto, der dann irgendwie durch die Gegend läuft und sagt, ja, und das finde ich einen tollen Spot und dies und jenes und das. Also das ist, kann man pauschal gar nicht beantworten, wie es läuft.
Aber vielleicht, um mal nochmal plattentechnisch aufzulockern, ich wollte die neue 30 Seconds to Mars auch schon ein paar Mal hier empfehlen, bin noch nicht dazu gekommen, ist mal gerade eine gute Stelle. Also, it's the end of the world, but it's a beautiful day. Ich habe es nochmal angepinnt hier in der Orange-Variante von U-Discover. Ja. Ist ja jetzt schon 5 Jahre her, ne? Seit nach dem letzten Album. Hier Rockband aus Los Angeles. Vielleicht kennen Jared Leto einige noch aus der 90er-Serie Willkommen im Leben mit Claire Danes. Da müsste was klingeln. Bei unserem Florian eben ganz bestimmt nicht, aber doch bei den älteren Semestern. Also der neue Song, wo man jetzt auch mal so reinhören kann, ist mir fast so ein bisschen noch zu poppig, aber ich mag die Band eigentlich. Also vergangene Releases habe ich schon ganz gern gemocht tatsächlich. Also This Is War oder und Love Just Lust Fate and Dreams haben mir gut gefallen und von daher kann man es ja mal nennen. Es gibt ja zig Varianten, ne? Die Orange Signed gab's, Sunset Vinyl Signed, Sky Vinyl Signed, Vinyl Bundle. Also die haben ja vinyltechnisch aus alle Rohre da geschossen, auch über den Bandstore, ne?
Genau, gibt es so eine Metallbox, wo alle Farben drin sind,
ja,
und
genau,
signiert im Shop. Also unfassbar. Ich kenne von dem Album 4 Songs. Er war nämlich neulich in Berlin. Und,
ja, du kannst ja, da wollten wir auch noch drauf reingehen, du kannst ja vorher reinhören, ne?
Ja, also ist auch nicht mehr so wie in goldenen Zeiten, wo man dann, keine Ahnung, die Promo-Kassette kenne ich noch, dann gab es die Promo-CD, mittlerweile gibt es ja Streams, dann gibt es so temporäre Streams, die laufen nur, keine Ahnung, 5 Stunden oder 6 Stunden bringt dir natürlich richtig viel, wenn du die abends um 24 Uhr aus Amerika geschickt bekommst und morgens um 6 machst du es auf und der Stream ist schon abgelaufen. Also die Zeiten sind nicht mehr so wie früher, wo man, keine Ahnung, hier hunderte von CDs oder Platten horten kann. Aber ja, in dem Kontext, dass er jetzt da war, wurden halt 4 Songs vorgestellt und ja, ich mag die Band auch. Ich weiß, dass sich an der Band sehr, sehr viele Menschen reiben, weil er eben so ist, wie er ist, zumindest auf der Bühne oder in Interviews. Der ist halt, das ist halt so eine Mischung aus Genie und Größenwahnsinn bei ihm. Und ja, der hat eine Vision und von dieser Vision rückt er keinen Millimeter ab. Da kann das also.
Der war ja auch jung schon ein Teenie-Star, ne? Und wir kennen ja schon ein paar Geschichten mit Leuten, die jung schon berühmt sind. Das geht dann immer ganz besondere Wege, ne?
Also die Plattenfirma dreht durch. Also wo keine Ahnung, bei Universal alle klatschen, wenn reinkommt, hey, Taylor Swift bringt ein neues Album raus, weil die dann alle wissen, ey, ja, fürs nächste Jahr sind unsere Arbeitsplätze sicher. Wenn das bei 30 Seconds to Master, da wollen die am liebsten kündigen, weil das halt echt immer mit einem riesen Primborium und mit dies und jenes und er fliegt nur die Klasse und nur Direktflüge und jetzt muss die Route geändert werden, weil ein Freund in der Schweiz noch eine Party macht und bla, also
die,
unfassbar.
Die Vesk, gibt's dieses Wort?
Ja.
Also ja. Ich hab auch inzwischen mal die Seite, von der ich gesprochen habe, angepinnt, also den Bandstore direkt, weil da sieht man eigentlich am besten die Bandbreite. Und der Kayo hatte es nämlich auch später im Chat geschrieben, dass es die signiert im US-Store gibt. Der Link, der jetzt drin ist, da ist die nämlich dabei und auch die Box, sagen wir mal, von der du gesprochen hast. Da gibt es ja noch Pullis und T-Shirts. Also mich hätte mal interessiert, weißt du das da genauer, wer da der Treiber ist, dass da so vinylmäßig so viel gemacht wird? Weil da brauchst du ja mindestens eine Person, die sagt, geil, wir bringen die gleiche Platte in 10 Varianten raus und überall ist ein neues Cover drauf. Und ich meine, da ist ja Taylor Swift zuletzt ein Scheißdreck dagegen, oder?
Ja, stimmt. Also Kajor kann mich gerne verbessern. Ich kann, also ganz oft ist es natürlich das Label. Also ich meine, dass der Vinylboom ausgenutzt wird seitens des Labels oder der Label ist gar keine Frage. Das ist, das wird so gemacht und ich meine, das ist eine Geldmaschine gerade eben. Also ich meine auch die Preise, wieso kostet eine Nirvana-Nachpressung auf einmal irgendwie 35 Euro? Da stehst du ja da und zuckst mit der Schulter. Natürlich, die Labels sind da die Treiber. Mir ist es zum Beispiel ganz extrem da aufgefallen, also ich bin Fan der schwedischen Band Cult of Luna, weil ich die auch persönlich sehr, sehr gut kenne und es gibt wenig Bands, wo ich alles habe, aber bei Cult of Luna habe ich alles, auch in jeder Farbe. Ich habe mit dem Sänger hin und her geschrieben und Johannes meinte dann so, ja, bring ja das neue Album raus und habe die Files dann auch gleich bekommen. Ja, da kommen 4 Versionen raus. Ja, und dann habe ich gesagt, ich kaufe sie alle. Gut, mittlerweile steht das Album in 22 Varianten hier. Also wirklich 22 Farben. Okay. Alle gekauft, weil versprochen ist versprochen. Er hält mich jetzt für total wahnsinnig. Okay. Aber das war für mich der Aufschlag, mit ihm mal länger zu telefonieren. Und die sind bei Metal Blade. Also ja, da steckt natürlich auch ein großer Vertrieb dahinter. Und Brian Slagle will auch Geld machen. Aber er hat sich mit diesem Label wirklich danach so gezofft, weil er gesagt hat, das ist nicht cool. Ich will 4 oder 5 und keine 22. Weil das, also, da steht er da und dann war ich so total entsetzt, weil ich da stand und dachte, kann doch nicht sein, du bist der Künstler, das ist dein Werk. Du, habe ich ihn gefragt, wurdest du involviert hinsichtlich der Farben? Dann hat er gesagt, ja, bei 3. Okay. Ich gesagt, ja, aber manche Farben passen ja gar nicht zum Artwork. Und er sagte, ja, das regt ihn am meisten auf. Er sagt dann, wird dann irgendein, keine Ahnung, wer das dann, Indie-Merch in Amerika hat dann eine Version bekommen. Er sagte, da kriegst du Augenkrebs. Das war dann irgendwie so ein seichtes Rosa.
Da sprichst du ja mit dem Richtigen, ne? Also Color-Fitting ist mir ja wahnsinnig wichtig. Also, dass es dann irgendwie irgendeine Passung gibt zwischen Cover und Platte. Also, ich habe mir schon viele Platten nicht gekauft, weil ich gesagt habe, so, was haben jetzt bitte diese 2 Farben miteinander zu tun? Also,
ja, eben.
Oder habe mir dann die schwarze halt geholt.
Ja, also, das, aber jetzt bei 30 Seconds to Mars, also, da ist einfach, also, das kommt halt auch immer auf die Verträge an, aber bei 30 Seconds to Mars ist es definitiv so, da hat er eine Vision. Der hatte die Vision, da gibt's eine Metallbox, das ist doch so eine Militärbox, und da kommen so und so viele Platten rein und die haben die und die und die Farben. Also da, da lässt sich kein Labelmanager auf eine Diskussion mit Jared Leto ein, weil der packt sein Zeug zusammen, der hat eine riesen Fanbase, der geht, also das ist so. Ja. Wie es jetzt bei einer Taylor Swift ist, weiß ich nicht, also ich will da jetzt auch gar nicht urteilen, weil es gibt sicherlich Musiker, die, ich sage jetzt mal, mehr am Outcome interessiert sind oder wie es bei den Fans ankommt, wie jetzt bei anderen. Und keine Ahnung, weil ich jetzt gerade hier sitze und hier hängt ein riesiges signiertes Aerosmith-Bild. Ja, in Steven Tyler und Joe Perry, die werden sich da nicht drum kümmern. Die sagen, ja, kommt halt raus auf Platte oder Kassette. Ob die jetzt schwarz ist oder ob wir das jetzt irgendwie rot machen oder blau, das glaube ich nicht, dass es die juckt.
Mir ist übrigens noch ein Beispiel eingefallen, wo es zuletzt ganz stark so war. Die Neon Golden von The Notwist, die mit diesem roten Cover, wo jeder bei der Anniversary gedacht hat, ja geil, jetzt kommt sie in Rot, dann kam sie in Blau. Und das war tatsächlich bei mir immer der Grund, obwohl ich das Album liebe, einfach mal abzuwarten. Irgendwann muss ich das haben, ne? Aber die Originalpressung auch teuer und so. Und ich möchte die nicht in Blau. Also dann warte ich halt, bis die nochmal kommt oder nochmal ein schwarzer Repress oder keine Ahnung. War zum Beispiel so ein Upturner. Und ich gucke sie mir trotzdem nächsten Monat live an, was mich sehr freut. Aber manche Sachen, da denkst du halt so, okay, wer hat da die Finger im Spiel, ne?
Geht mir aber wirklich genauso. Selbes Beispiel, genau diese Platte. Wollte ich immer haben, alle finden die super, ich finde sie auch super, und dann kommt die in Blau und ich stehe da und denke so, nein, das passt nicht.
Na, siehst du. Das verstehen wir uns doch schon. Sehr gut. Übrigens, im Chat gab es noch, als wir über die Kameras gesprochen haben, noch Offenlegung der Kanäle, was so verwendet wird. Manche verlinken es ja für die anderen. Jetzt habt ihr es in die Öffentlichkeit gehauen. Jetzt lese ich es mal vor. Also hör mal, ist auf Canon, Team Canon, sehr gut. Dann haben wir Frank von Frank Tastig mit Team Sony Alpha. Björn ist auf Nikon. Mario auf Leica. Das habe ich übrigens auch noch nicht erzählt. Ich habe auch eine Leica. Allerdings eine Reisecam, also die Leica Delux Typ 109, wirst du dann sicher auch kennen. Ja, also so für Travel-Angelegenheiten, wo mir jetzt das iPhone nicht reicht oder so, nehme ich die dann einmal ganz gerne mit. Macht halt Spaß, weil man da alles so analog, mit so analogen Schalter einschalten kann. Das wäre jetzt auch nochmal schöne Überleitung, wenn wir heute nochmal über analoges Menü sprechen würden. Gibt's auch bei Fotografie. Dann haben wir den Pete, das hat er ja schon öfter gesagt, ist auf iPhone Pro, macht's mit seine Videos im Channel mit dem iPhone, machen auch ganz viele, habe ich immer wieder gehört. Auch Tonkunststube hat es ja erzählt auf seinem Zweitkanal, wo er nur Vinyl macht, also auch einfach auf einfachere Technik gegangen, obwohl er vorher eine große Kamera hatte. Genau. Dann haben wir noch ganz viel von Moshpit Passion. Ich gehe mal durch, was es ist. Haben wir halt gelesen, stimmt, was Peter sagt, das Label entscheidet. Bei 30 Seconds to Mars sagt der Oscar-Gewinner, wo es lang geht, auch wenn ich ihn mag und feier, Smiley. Dann haben wir noch auch von Kayo, Dope Smoker von Sleep ist auch so eine Platte, die es in 45 Farben gibt und einmal pro Jahr eine Neuauflage, so ein Mist. Ja. Dann haben wir von dir selbst nochmal eine Liebesbekenntnis zu Jared. Super Typ, aber anstrengend und straight. Und dann haben wir hier Jared und straight, Pete, Zweifel. Naja, gut. Dann laden wir ihn das nächste Mal ein und dann müssen wir das direkt klären. Ansonsten, ich glaube, wir haben schon ganz gut durchgeblickt, was denn für naturell ist. Und ehe wir jetzt nur über 30 Seconds to Mars sprechen, wäre es ja fast schade drum. Ich wollte dich nämlich mal fragen, Peter, ich habe ja, wie ich die Rezension so von dir durchgelesen habe, ich habe gemerkt, wir haben da eine Schnittmenge. Das ist jetzt auch mit dieser Technikgeschichte nochmal rausgekommen. Ich glaube, du bist da ganz ähnlich wie ich auch gepolt, wenn es darum geht, deine Fotos zu machen, dass dir so diese emotionale Komponente sehr wichtig ist. Bei mir ist es jetzt so, wer jetzt meine Fotos von Konzerten oder so sieht und sich vielleicht schon wundert, ich bin in letzter Zeit, seit ich den Channel habe, so ein bisschen bequem geworden. Also ich habe ziemlich selten die große Kamera dabei. Also die Quali, die ihr da seht, ist auch nur ein iPhone Pro. Ja. Aber meine Videos auf dem Kanal mache ich mit der großen Kamera. So, seit ich aber auf meinem Kanal tätig bin, schleppe ich die große Kamera nicht mehr so oft mit. Auf Konzerten meistens gar nicht, weil ich da halt die Musik, die Band feiern will. Ich habe nur einmal mal einen Taler dazu verdient, wo ich wirklich auf einem Festival, das war damals Juicy Beats, als Konzertfotograf tätig war. Da hat mich eine Freundin vermittelt und da habe ich da wirklich dann auch was für gekriegt. Das war dann ein richtiger Auftrag. Aber ansonsten habe ich das einfach nur immer so hobbymäßig gemacht oder ja, halt so im privaten Bereich, Hochzeiten und Co. oder meine eigene Fotoprojekte gemacht und aber auch schon mal mir die Mühe gemacht, eine große Kamera für Konzerte mitzunehmen. Und jetzt kommst du. Was waren für dich so, wo du sagen würdest, emotional betrachtet, so die spektakulärsten Auftritte, wo du das Glück hattest, entweder privat, just for fun, dabei zu sein mit deiner großen Kamera oder mit der geeigneten Kamera, beziehungsweise wo so ein besonderer Auftrag war, wo du sagst, das sticht jetzt total raus aus dem und dem Grund. Das würde mich interessieren.
Boah, ich habe die Frage echt befürchtet und ich habe ehrlicherweise den ganzen Tag schon drüber nachgedacht. Das sind so unfassbar viele. Also ich gehe privat selten auf Konzerte, muss ich dazu sagen. Also bedingt durch Job und meine Partnerin hat einen Job. Und
ja. Siehst du, so höre ich kein Vinyl mehr, weil ich mache ja ständig irgendwas mit Vinyl.
Ja, genau.
Muss ja mal was privat machen.
Aber wir waren jetzt gerade eben bei Slipknot, ging aber eher um die Vorband, weil wir die unbedingt mal sehen wollten. Ich wohne auch ganz im Norden von Hamburg, muss ich dazu sagen. Das ist natürlich immer mit logistischem Aufwand verbunden, da irgendwo jetzt hinzujuckeln. Und ich bin auch ehrlicherweise, muss ich sagen, ich habe auch schon ganz viele Bands gesehen, wo ich sage, ach ja, habe ich schon gesehen und war damals toll. Eindrucksvollste Shows. Also rückblickend, ja, das muss ich echt leider immer wieder bringen, ist es halt wirklich 1. März 1994, Nirvana, München.
Oi.
Das allerletzte Konzert ever.
Oi.
Also das war an dem Abend gar nicht so spektakulär. Das war erst am Folgetag dann spektakulär, weil die zweite geplante Show fand ja schon gar nicht mehr statt. Und dann nahm das Ganze ja seinen bitteren Lauf mit Selbstmord dann ein paar Wochen später. Die Show am 1. März war auch schon gezeichnet von gesundheitlich angeschlagen, Unlust und ja, es war sehr anstrengend. Ich habe die Band nachmittags kennengelernt, habe mit denen auch gearbeitet, aber rückblickend muss ich halt wirklich sagen, Haken dahinter gesehen. Also das ist auch immer dieses, wo ganz viele sagen, boah, hast du gesehen? Krass, bin ich neidisch. Ob man jetzt Nirvana mag oder nicht. Ja, ich bin früh sozialisiert worden mit Aerosmith. Kann ich mir immer angucken. Gut, jetzt machen sie ja ihre Abschiedstour. Konnte ich mir immer angucken. War immer super, weil ich sie halt cool fand. Ich stehe aber genauso auf kleine Krachbands, die irgendwie im Hamburger Logo spielen vor 150 Mann. Also Pink. Ich habe Pink zu Glanzzeiten gesehen, also wo sie die ganz großen Produktionen hatte. Ist ja jetzt nicht offensichtlich mein Musikgeschmack. Stehst du aber da, arbeitest du, ja, kann man mal definitiv Rammstein. Rammstein geht bei mir gar nicht, also musikalisch nicht. Und bin ich auch ganz ehrlich, in unserem Spotify-Familien-Account ist es, damit der 11-jährige Sohn gar nicht auf dumme Gedanken kommt, weil da würde ich schlechte Laune kriegen, wenn morgens Rammstein aus dem Zimmer dröhnt. Hab sie 3 oder 4 Mal, musste ich sie machen. Bin ich jedes Mal da geblieben, weil du wirklich fassungslos dastehst und denkst, wie groß kann eine Produktion sein? Will jetzt auch bitte keine Diskussion lostreten, ob ich jetzt da irgendwas weiß, was gerade eben in Row Zero und so weiter.
Nee.
Nein,
das macht
nichts mitbekommen.
Das lassen wir mal die anderen machen. Tot gehört, ja. YouTube-Channel traut sich daran, da haben schon einige gesagt, ja. au, Heike. Ja. Die Frage kam auch bei Basement und Lost in Hessen im Livestream, sich dazu zu äußern, da sind sie gleich abgebogen, ne, was ich verstehen kann. Und wenn ich dich fragen würde, warst du bei diesen Partys mit dabei, dann wäre das eine Scherzfrage. Also.
Dann würde ich sagen, ja, ich war bei Aftershow-Partys, weil Rammstein unfassbar große Aftershow-Partys feiern. Also das ist jetzt nichts Kleines, Intimes, da mieten die den Diskothek an und da stehen da 300-400 Leute da und man geht zum Tresen, holt sein Bier und sagt dann auf einmal einer so, hey, kannst du mir eins mitbringen? Dann guckt man rüber und dann steht dann die Jugend Vogel neben dir. Also das ist nichts, wo man jetzt sagt, oh, das ist ja schummriges Licht und so weiter. Also das ist, ja.
Wie gesagt, also, ich frage dich ja nicht. Also ich frage dich wirklich
das
nicht.
Ist nur so am Rande, weil ja. Die Frage wurde mir jetzt in den letzten Tagen ganz oft gestellt.
Ach so, ja, gut, das kann ich aber, mir vorstellen.
Aber ansonsten, ansonsten Konzerte. Björn schreibt gerade eben im Chat, Envy aus Japan, mega Band. Spielen klein, sind weit unter dem, was sie eigentlich an Respekt verdienen. Also da gibt's so viele. Das ist auch bei mir so situationsabhängig. Zurzeit habe ich wieder meine, ich sag jetzt mal, meine 90er-Phase. Da höre ich 90er-Jahre-Metal und nächste Woche höre ich dann, keine Ahnung, meine Blues-Platten oder Jazz-Platten. Also da gibt es so wahnsinnig viel. Dr. House, Hugh Laurie war eins der besten Konzerte meines Lebens. Mega Typ.
Und woran lag das? Also an seinem Charakter, Ausstrahlung, Emotionen?
Ja, genau. Also mein Dr. House, wer jemals eine Folge gesehen hat, weiß er ja, dass er so ein
statistisches,
ja, zynisches Arschloch sein kann, muss man ja so sagen. Und aber immer so ein schelmisches Grinsen und dann sitzt er wirklich am Flügel, kann singen, kann spielen und hat wirklich diesen Spitzbuben im Nacken sitzen. Und das ist einfach ein unglaublich tolles Bild. Also Hugh Laurie, wer ihn sehen kann, mega. Und es gibt nicht viele Schauspieler, wo ich sage, die können echt gut singen.
Ja, das stimmt. Das war mal generell. Und wenn es dann noch besonders Highlight ist, ja. Ja, es ist auch so eine legendäre Geschichte. Also spült mich auch gerade emotional zurück, ohne es live gesehen zu haben, aber diese Zeit mit dieser Serie und so weiter. Ja. Also, das waren jetzt mal so diese Live-Auftritte. Okay, gehe ich mit. Kam übrigens noch aus dem Chat auch noch mal was von Björn Stork. Wenn ich nur noch eine Band mein Leben lang alle 3 Jahre einmal sehen dürfte, wäre das Envy aus Japan. Hast du die auch schon mal fotografiert oder gesehen?
Ja. Ja, mega. Ist eine ganz tolle Band, sind bei Robin Stubbs von The Ocean auf dem Label, bei Pelagic. Ist, ich sage jetzt mal, meine Partnerin würde sagen, kannst du mal diese lebensverneinende Musik bitte ausmachen? Ich habe gerade eben noch gute Laune.
Ja, bei uns ist das macht ist bitte nicht, die Scheiße aus, ja.
Ja, gut. Ja. Aber ja, ist eine super intensive Band, aber ich meine, da kommen ja ein paar jetzt. Muse, super. Mega, also auch gesehen, Anekdote, habe ich gesehen im Vorprogramm von Idlewild, ein halbes Jahr später war Idlewild im Vorprogramm von Muse und dann wurden die richtig groß und mit Matthew Bellamy hat mich um 50 Euro geprellt und mich quasi fast in eine Schlägerei auf der Hamburger Reeperbahn verwickelt, weil er bei einem Shooting auf der Reeperbahn meinte, er muss 3 vorbeilaufende Menschen mit, ich nenne es jetzt mal Migrationshintergrund, ganz blöd von der Seite anmachen, die dann schnurstracks auf ihn zu sind und ich habe noch versucht zu intervenieren, habe gesagt, das ist ein Brite, der versteht euch nicht und dann musst du jetzt die 50 Euro bezahlen und dann Ende vom Lied war, ich habe 50 Euro bezahlt, weil Matthew Bellamy irgendwie gebrüllt hat, die Typen sollen abhauen, sonst macht er nicht weiter und ich stand da so, ja toll, wer hat sie denn jetzt angeschleppt, du doch, ja. Also er schuldet mir eigentlich nur 50 Euro.
Okay, schau da das raus. Bitte überweisen, PayPal-Link ist in den Shownotes. Ja. Nein, Spaß. Also Muse, genau, der Pizza hat jetzt nochmal geschrieben, weil er hat jetzt gerade vor kurzem ein aktuelles Konzert gesehen, ist natürlich inzwischen ein riesen Bombast dahinter. Ich kenne sie auch noch von früher eher, wie sie noch so ein bisschen kleiner waren. Ich habe sie auch damals gesehen, wie Showbiz rauskam, also... Ja. Es muss so das Jahr 2099 rum gewesen sein, also 99 kam es ja raus. Und habe das damals abgefeiert mit Freunden zusammen. Keiner kannte die Band, ne? Das war halt auch so Vorgruppe irgendwie. Und wir sind halt ausgerastelt, weil wir damals schon so mit Muscle Museum und so, das war für uns der Song des Jahres, ne? So, und ich habe sie dann später irgendwann nochmal auf einem Festival gesehen und halt auch die Entwicklung so ein bisschen gesehen. Aber jetzt, wo ich nochmal das Video von Pete gesehen habe, jetzt ist es ja nochmal um Vielfaches größer und bombastischer und krasser daher. Und dann wird noch von Frank Tastig wird noch The Cure reingeworfen. Der kitzelt mich mit Schmerzen, weil das hatten wir auch schon mal hier im Talk. Wir haben ja vor kurzem über Live-Konzerte gesprochen als Thema. Und da hatten wir es auch von The Cure und ich weiß bis heute nicht, was da an dem Tag war. Also ich hätte ja hinfahren können, ne? Ich bin aus Karlsruhe, Stuttgart, fährst halt dahin, guckst dir halt mal The Cure an und es gibt ja so ein paar Bands, wo es bemerkenswert ist und The Cure ist da für mich ein Beispiel, dass es die noch gibt, aber man sie auch wirklich noch sehen kann, weil so viele Legenden, du bist eingestiegen mit Nirvana, ja, kann man halt heute nur noch hören und in alte Erinnerungen schwelgen, aber nie wieder live sehen, weil sie einfach nicht mehr da sind, warum auch immer, weil sie tot sind, weil sie aufgelöst haben, weil neue Bandprojekte entstanden sind, weiß der Geier. Und ja, ich ärgere mich ein bisschen, aber wenn nochmal Gelegenheit ist, das wäre so eine von den Bands, die ich wirklich gerne nochmal sehen würde, The Cure tatsächlich, ja.
Die sollten doch kommen, oder?
Ja, ich denke, da gibt es nochmal Chance.
Die haben doch gerade eben in Amerika hier Veto eingelegt gegen diese Preispolitik bei den Tickets.
Aha, okay, habe ich nicht verfolgt, kann sein.
Doch, ich meine, da war was, dass er sich auch ganz offensiv dagegen ausgesprochen hat und gesagt hat, so nicht. Und ich würde jetzt mal drauf tippen, dass die nächstes Jahr hierzulande aufschlagen.
Ja, also ich bin da auch guter Dinge, dass es dann nochmal eine zweite Gelegenheit gibt. Muss halt schauen, ob es dann nochmal so bequem ist wie mit Stuttgart. Ich meine, ich kann jetzt auch nicht unter der Woche mal schnell nach München fahren oder nach Berlin oder Hamburg. Das mache ich dann halt auch nicht. Ne? Da bin ich vielleicht ein bisschen zu bequem irgendwie. Also das hat man dann früher mit viel Zeit oder so irgendwie ohne Beruf dann irgendwie mal schnell gemacht. Das ist nächsten Tag so mit 2 Stunden Schlaf dann irgendwo aufgeschlagen. Aber da bin ich vielleicht auch schon wieder ein bisschen zu alt für. Also dazu ist der Reichtum an Bands zu groß und es kommen noch inzwischen so viele coole Acts nach Karlsruhe direkt, war jetzt gestern nochmal auf Curtis Harding Konzert und da habe ich jetzt keinen Bedarf, da allzu weit rauszufahren. Ne? Aber gut, bevor man wieder bei Live-Konzerte landet, das Thema hatten wir ja schon, würde ich mal da so ein bisschen abbiegen, weil müssen wir bei dir immer mindestens zweigleisig denken. Also jetzt nicht nur diese Live-Konzerte, da hast du jetzt Beispiele genannt, sondern auch diese Fotoshootings. Und da bist du ja auch schon mal drauf eingegangen. Wir hatten den Studio-Effekt Jared Leto. Also gab es da vielleicht mal so Fotoshootings im Studio oder Backstage, wo du dir, wie du gesagt hast, dein Licht da irgendwie zusammengebaut hast, was auch mal spontan gemacht hast. Irgend so eine Anekdote oder gerne auch mehrere kleine, die dir da besonders in Erinnerung geblieben sind und die du über das Genannte hinaus noch gern mit uns teilen möchtest.
In positiver oder in negativer Hinsicht?
Also positiv sowieso, negativ gerne auch, wenn du nicht danach sagst, das musst du jetzt rausschneiden. Da habe ich wieder extra Arbeit. Nee, dann gerne.
Also natürlich gab es bei, also vor allem in meiner LA-Zeit viele Shootings, also Pussycat Dolls, Britney Spears, Christina Aguilera, wo ich ja immer wieder verwundert bin, wie unscheinbar und wirklich normal die Leute aussehen, wenn sie da ungeschminkt reintrapern. Also das ist wirklich, ich bin jedes Mal sprachlos, also wo du denkst, würdest du auf der Straße nicht mal angucken oder würde dir gar nicht auffallen. Und dann sind die da so eine Stunde oder zwei in der Maske, manchmal auch ein bisschen länger und dann kommen die raus und du denkst, ha, jetzt können wir arbeiten. Also das sind immer so wahnsinnig tolle Effekte, wo ich immer total fasziniert bin, weil, ja gut, als Typ und meine Partnerin ist eher, ja, sie kann auch Make-up tragen, aber macht's halt im Alltag letztendlich nicht. Geht in ihrem Job in der Pflege nicht. Da bin ich halt immer wieder fasziniert, was man wirklich so mit, was die Frauen da so aus sich rausholen können. Positiv. Ja, Hugh Laurie habe ich schon genannt, mit dem habe ich sehr, sehr viel gearbeitet. Johnny Depp war toll, aber auch Deftones, Herzensband, zuerst war es desaströs, weil man irgendwie die Band zusammensuchen musste und dann wollte halt der Gitarrist irgendwie sein Joint den ganzen halben Tag dann nicht aus der Hand nehmen, wo ich ihm dann versucht habe zu verklickern, dass das auf einem Promobild nicht so wirklich verkaufsfördernd aussieht, wenn er jetzt da mit dem Dübel dasteht. Steve Carpenter, mittlerweile ist er ja so ein bisschen in die, wie soll ich das jetzt nennen, suspekte Ecke abgerutscht. Also er ist ja der Ansicht, dass die Erde halt eine Scheibe ist. Oh. Ja, steht man natürlich da und denkt so, du solltest es besser wissen.
Bewegung.
Ja, Flat Earth, ja, ich meine, er zigmal um den Globus geflogen mit dem Flugzeug für Touren.
Ja, aber wahrscheinlich auch, wahrscheinlich hat er einmal so viel getrunken, dass er gedacht hat, das Flugzeug steht auf dem Kopf, dann geht's ja wieder,
ja,
oder?
Ich
weiß, was du meinst.
Ich kenne mich da nicht aus, ob extremes Kiffen dann irgendwann doch vielleicht irgendwie aufs Hirn schlägt, weiß ich nicht, will ich jetzt auch gar kein Urteil drüber fällen. Aber ja, da stehst du natürlich da und denkst so, komisch, positiv, ja, gut, ich meine, werde ich immer wieder drauf angesprochen, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich am 1. März 94 damals mit Nirvana gearbeitet habe und daraus, ich habe auch dann mit den Foo Fighters gearbeitet, den Dave kenne ich halt, würde ich jetzt mal sagen, ein bisschen besser und auch privat gut, also ich war auch zigmal bei ihm zu Hause und das sind natürlich dann so Arbeiten, wo du dastehst und denkst so, ja, das deshalb machst du es jetzt. Also genau deshalb, weil das ist halt einfach super.
Also, das habe ich auch gesehen. Also diese Fotos zum Beispiel von Dave Grohl, die haben was, so ein bisschen was Intimes. Ne? Also da merkt man auch irgendwie, dass da einfach eine Verbindung auch da ist. Ne? Und ja, wir hatten es ja auch im Sub-Channel, wo wir uns unterhalten hatten, schon mal über Foo Fighters. Ne? Du warst ja da sehr, sehr nah dran, auch mit dem neuen Album und so weiter. Ja. Aber inzwischen genau. Können wir es ja zum Glück alle hören und genießen.
Ja gut, ja, ich war da vielleicht näher dran als andere, aber das wurde wirklich still und heimlich. Also nach der Tragödie hier um Taylor letztes Jahr war halt erstmal Funkstille und das war jetzt nicht irgendwie aufgesetzt oder so, sondern da ging halt wirklich gar nichts. Und um ehrlich zu sein, ich habe auch gar nicht erwartet, dass sie weitermachen, weil das waren auch so sinngemäß die Aussagen. Er hat Kurt verloren und Taylor war ja auch schon mal halb tot. Und wenn das jetzt irgendwie nochmal passiert, das packt er nicht. Habe ihn jetzt erst jüngst wieder gesehen. Man hatte aber jetzt auch gar nicht drüber gesprochen, weil war ja alles wieder so, hey, super, dass ihr wieder da seid und alles cool. Aber ja, also werde ich nie vergessen, die als die Wasting Light damals aufgenommen wurde, wurde ja aufgenommen, wieder der Brückenschlag zu Florian vorhin, analog in der Garage von Dave Grohl zu Hause und da hing man halt irgendwie rum und hat hier und da mal ein Bildchen gemacht und war eh noch die, es war das letzte Jahr, dass ich in Los Angeles gelebt habe, war natürlich dann schon krass, dass du dann irgendwann dastehst und da kommt ein Bud Schwick rein und die schieben da irgendwie analoge Tape-Decks rein und jetzt aufnehmen und wir haben keine Möglichkeit, da danach was zu editieren. Und das wurde halt wirklich so knallhart umgesetzt. Also die haben 3 Wochen geprobt und dann hast du da das den Jungs über die Schulter schauen können und das ist natürlich dann schon toll, weil das kommt auch immer ganz oft auf, ob der wirklich so ist, wie man denkt, dass er ist. Ja, der ist wirklich so. Also der steht halt 10 Stunden im Studio und dann holt er sein XXL-Gasgrill raus, der gefühlt so groß ist wie mein Wohnzimmer und dann schmeißt er da gefühlt eine
vegane Wurst drauf.
Natürlich alles vegan und von glücklichen Tieren. Nein, da ist der durch und durch Ami und das zieht er halt eiskalt durch, aber der ist halt auch ein super herzlicher Mensch. Also und dann, wenn du das dann so mitkriegst, ist es cool, aber Shooting, also Mike Patton war für mich auch ein Megatag. Also, weil ich den Typen einfach abgöttisch abfeiere. Ich meine, der ist von Face No More über Tomahawk, Mr. Bungle, Peeping Tom. Dann macht er ja sein orchestrales Zeug da und hat eine Platte rausgebracht, da sitzt er irgendwie mit einem Tonbandgerät in Rom total betrunken und schreit da irgendwie 8 Songs ein und das war das Album. Hat man natürlich auch und meine Partnerin sagt immer, der könnte auf die Bühne kommen und in die Ecke pinkeln und gehen und du würdest noch klatschen. Trifft's, glaube ich, ganz gut. Ja, ist natürlich dann mega, wenn du solche Leute triffst, aber.
Ja, weil halt der ist ein gutes Beispiel, der hat ja wirklich überall seine Finger drin, ne? Also, ja. Ich kann mich noch an meine Jugendjahre, das muss auch so Ende der 90er, Anfang 2000 gewesen, da war bei uns so Mr. Bungle, war so ein Riesenthema, ja. Ne? Und dann.
Ja, es ist on fire.
Super schräge Musik halt so, und das dann halt irgendwie abgefeiert hin und her. Diese Solo-Geschichten, okay, das habe ich dann später jetzt auch nicht mehr so verfolgt. Aber es gibt ja auch diese Kooperation, wo er irgendwie mal so kurz auftaucht, ne? Bei der Björk zum Beispiel, bei der Medalla. Und da ist, ja, also das sind dann halt Persönlichkeiten und die dann auch wirklich, ja, ich denke, dann mal die Möglichkeit haben, da privat rumzuschnacken. Das ist schon was, ne?
Da muss ich ehrlicherweise sagen, mit dem kann man eher fachlich rumdiskutieren. Privat, da ist er sehr, sehr eigen. Das merkt man auch schnell. Da lässt er auch gar nicht gerne in die Karten gucken. Also das sind dann eher so Sachen wie, ja, keine Ahnung, was ist deine letzte Platte, die du gekauft hast oder so. Also solche Dinge. Und das ist dann auch klasse und der ist wirklich ein Phänomen für mich. Also da stehe ich da und muss halt einfach ehrfürchtig den Hut ziehen und sagen, gesanglich, musikalisch kann der alles und ist dann natürlich klasse. Aber
wir haben auch hier noch einen Fan von Mike Patton im Chat, sehe ich. Der Roman hat es auch geschrieben. Und wer Bock hat, da mal in die Vita reinzugucken, was ich meinte, wo der überall seine Finger im Spiel hat, dann kann ich ja mal gerade noch den Link dazu anposten, dann könnt ihr da reinschauen über ein Leben. Ja, und Faith No More, na, ich war nie Faith No More großer Fan, muss ich sagen. Mich hat es nie so richtig gepackt in der damaligen Zeit. Gut, ich habe auch ein bisschen was mitgenommen oder so, aber verfolgt habe ich es doch. Und wie gesagt, Mr. Bang war dann halt für mir so eine Geschichte, die eingeschlagen ist. Und ich meine, dieses King for a Day, Fool for a Lifetime oder so, da habe ich halt massive Assoziationen so mit der Jugendzeit. Ne?
Ja.
Ja. Aber wie gesagt, also müsst jetzt auch nicht, du bist noch dabei, hängst noch meiner Frage nach mit Fotoshootings. Also wenn du jetzt sonst irgendwie noch Anekdoten für uns hast aus Backstage-Räumen oder wie du es angedeutet hast, sich da noch was ergeben hat, was die Leute interessieren könnte, tu dir keinen Zwang an, aber wie gesagt, manche Sachen bleiben auch in den Räumen, das ist ja ganz klar.
Nein, letztendlich ist es halt wirklich ganz oft super unspektakulär und das ist auch etwas, was mich immer total fasziniert. Also ich meine, ich gehe ja immer davon aus, wenn jemand an dem Punkt ist, dass er irgendwie beschließt, dass er zumindest mal versucht, seinen Lebensunterhalt mit Musik zu bestreiten und kreativ zu sein und etwas für andere zu machen und vor anderen, das ist nämlich der Punkt, worauf ich hinaus will, dann bin ich immer wieder gefesselt, wie schüchtern, teilweise verklemmt und wirklich verängstigt dann solche Menschen zum Fotoshooting auflaufen. Also kann man jetzt drüber streiten, ob ich da zu viel rein interpretiere, aber zum Beispiel werde ich nie vergessen, wie ich Linkin Park fotografiert habe. Gut, ich meine, okay, nahm jetzt auch leider ein sehr tragisches Ende mit Chester. Der hat gefühlt nur auf den Boden geguckt und da musste man ihm wirklich sagen, so hey, bitte, ich weiß, ich mache auch Bilder, da kannst du gucken, wie du willst, aber wir brauchen jetzt dies und jenes und bitte am besten in die Kamera.
Kannst ganz du bitte schlimm, mehr ganz Drogen ganz nehmen, damit das klappt oder so?
Ja, irgendwie hättest du am liebsten gesagt.
Oder weniger.
Ja, oder weniger oder hast du deinen Tranquilizer oder deinen Stimmungsaufheller heute nicht genommen? Okay. Wusste ich damals ja alles gar nicht.
Du, also aber, so ein bisschen verstehe ich's. Also muss ich sagen, aber nur so ein bisschen. Also bei mir ist jetzt so, ich bin ja viel vor der Kamera, ne? Aber dann stelle ich halt die Kamera hin und schalte die ein. Also sobald irgendjemand anfängt, mich wiederum zu fotografieren, dann komme ich, es ist für mich so ein ungewohnter Rollentausch, also das ist jetzt bei mir der Grund, ne, dass ich einfach nur gewöhnt bin, hinter der Kamera zu sein oder die vor mir laufen zu lassen. Aber wenn jemand anderes kreativ jetzt mit mir als Motiv arbeitet, das ist für mich ganz komisch. Also da habe ich auch so, was muss ich jetzt machen? Ich weiß zwar, ich müsste jetzt halb durchdrücken, um scharf zu stellen. Ah nee, ich bin ja das Model. Also ja. Das kann ich sagen. Also das kenne ich so ein bisschen aus eigenem Leben.
Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Kontrollverlust, den viele dann in dem Moment befürchten. Denn offen gesprochen, was sollen sie denn machen? Also natürlich, selbst wenn ich analog fotografiere, habe ich eine digitale Kamera dabei, mache dann Testbilder vom Aufbau, dann setzen die sich hin und ich sage, hey, nur ein Testbild und du darfst jetzt drauf gucken, wie es aussieht und so weiter. Und das schafft schon mal für ein bisschen Vertrauen. Aber ja, es gibt natürlich auch die Termine, wo du Backstage irgendwie schon 2 Stunden auf den Künstler wartest, weil irgendwie der Zeitplan durcheinander geputzelt ist. Dann stehst du da mit einem vollen Aufbau, nebendran machen sie schon den Soundcheck, dann kommt der kurz da reingerannt und ist natürlich A, gestresst und B, bleibt dann eben nicht die Zeit, um diese ich nenne es jetzt mal Vertrauensbasis zu schaffen. So, hey, ich will dir nichts Böses und pass mal auf, du darfst auch drauf gucken und kannst dann sagen, ob dir das gefällt oder ob du sagst, nee, es gefällt mir alles ganz und gar nicht. Aber wenn ich eben die Bilder mache und im Kasten habe, dann sind es ja meine Bilder in dem Moment. Und da kann der Künstler sich quasi auf den Kopf stellen, ja. Er hat ja vorher die Zustimmung gegeben, er hat keine Kontrolle mehr drüber. Und das ist ja eben bei einem Musiker, der aufnimmt, ich meine, der ist zu jedem Schritt involviert, beziehungsweise könnte ja eventuell zum Schluss noch sagen, ah, komm, die Produktion gefällt mir gar nicht und der Song sowieso nicht, schmeiß ihn weg. Es geht halt da nicht. Also wahrscheinlich ist es so ein bisschen die Schwierigkeit als kreativ schaffender Mensch, jemand anderen jetzt quasi kreativ schaffen zu lassen, ja, und dann einfach wirklich sein. viel Vertrauen in die Waagschale zu werfen.
Das könnte sein. Für mich ist ja das, ich bin ja kein Musiker, ich mache überhaupt keine Musik, da kannst du mir jedes Instrument in die Hand geben. Aber wenn du mir eine Kamera gibst, dann weiß ich durchaus, was damit anzufangen. Und ich verstehe mich ja in dem Moment auch als Künstler, ne? Also ich gehe ja nicht irgendwo hin und halt das hoch oder so, ne? Da laufen bei mir ja 1000 Programme ab, bevor ich irgendwie auf Start drücke oder ein Foto mache, ne? Das ist ja, das kennst du ja auch. Und dann, wie gesagt, dieser Perspektivenwechsel jetzt vom Künstler, vom Kreativschaffenden, das dann in dem Moment abzugeben und diese Person für Außenwirkende zu sein, sodass jemand anderes jetzt diese volle Verantwortung hat, was dann dabei rauskommt. Ich glaube, das ist auch sowas, was mit einem macht. Und ja, viele Künstler, die jetzt irgendwie aktiv sind, in welcher Sparte auch immer, haben ja auch selber so mal so ein gewisses Ego, ne? Und der Fotograf kommt mit seinem Ego da dazwischen und so. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass es da Reibungspunkte gibt und dass sich da aber dann auch Leute ganz unterschiedlich verhalten und vielleicht auch anders verhalten, als man es denkt, weil man ja auch die Leute so ein bisschen persönlicher, wenn du auch sagst, unspektakulär teilweise, kennenlernt und eben nicht diese Kunstfigur immer so direkt dann auch antrifft in dieser Form, wie man das auf der Bühne hat. Ne?
Ja.
Sag mal, wo kann man denn jetzt eigentlich deine Fotos überall sehen, wenn man jetzt mal so Bock gekriegt hat, das ein bisschen zu verfolgen? Ich habe Insta angepinnt, ich habe Facebook angepinnt, ich habe EMP, das Magazin angepinnt, ich habe peterkupfer.de angepinnt, dann hast du nochmal Facebook, Instagram, das haben wir alles gesehen. Ja. Aber du hast selber gesagt, du bist bei Social Media ja gar nicht so aktiv, ist mir auch aufgefallen. Deswegen gib doch mal abschließend zu dem Fotothema nochmal so ein Hint, was so aktuell die beste Art ist, bei dir dran zu bleiben. Gibt es da irgendwas?
Das sind wir wahrscheinlich wieder beim Anfang, dass sich dahingehend einfach wahnsinnig viel gedreht hat. Also es kommt halt immer drauf an, für wen ich die Bilder mache. Und da sind wir wieder bei dem, dann bin ich der Kreative und muss das irgendjemand anderen in die Hand drücken und habe dann keine Kontrolle mehr drüber. Also wenn ich beispielsweise, also gerade eben ist zum Beispiel angedacht, dass ich, jetzt kommt's, Kajo wird durchdrehen, wahrscheinlich aber nicht im positiven Sinne. Ich soll Manowar auf der Südamerika-Tour begleiten. Habe ich schon ein paar Mal gemacht. Aber
sprechen wir auf jeden Fall gleich beim Thema Metal drüber, ja. Aber erzähl weiter, ja.
Ja, da gebe ich die Bilder. Also Manowar auch wieder total komplizierte Jungs, kurz gesagt. Sind aber gar nicht die, ist das Management, da gebe ich die Bilder abends ab. Punkt. Da weiß ich nicht, was passiert. Also kann ich dir nicht sagen, wann die was mit welchem Bild machen. Ähnlich ist es bei den Foo Fighters, die ich eigentlich immer begleite, wenn sie durch Europa tingeln. Ja, natürlich, wenn der Metal Hammer anruft und sagt, hey, willst du zu KISS gehen, dann gehe ich zu KISS, dann kriege ich einen Vertrag vorgelegt und dann muss ich reinschreiben, Metal Hammer, Deutschland. Wenn es ganz dumm läuft, wollen die sogar noch wissen, welche Version, also welche Ausgabe. Und dann schreibe ich immer XY rein, weil ich es nicht weiß. Also ich habe ja keinen Einblick in dem Moment in die Redaktionsplanung. Und dann gebe ich die Bilder am nächsten Tag ab oder nachts noch, wenn es ganz dringend sein muss. Fertig. Was ich eben auch mache, ist zum Beispiel ein Festival bebildern. Das, in der Ecke bin ich groß geworden. Das ist das Summer Breeze in Süddeutschland.
Naja, kennt man.
Der Achim ist mein Jugendfreund, bester Freund und da arbeite ich schon mit, seit es das Festival gibt, bin eben zuständig für die Bebilderung, mache ich natürlich nicht alleine, 130 Bands, aber da werden dann Bilder eben auch online gestellt. Ansonsten kann ich echt abschließend nur sagen, ja, ich kann jetzt Besserung geloben und mir Zeit nehmen, meine Kinder werden ja auch größer und der Job ist gerade eben auch wieder in ruhigeren Fahrwassern als jetzt, keine Ahnung, vor einem Jahr noch. Ich habe hier terabyteweise Bilder auf Festplatten liegen, die, keine Ahnung, die ich an so einem Abend wie heute eigentlich auf der Terrasse einer Flasche Rotwein mal sichten könnte. Und
aber schön, raussuchen. Dass du trotzdem hier bist. Oder machst du vielleicht nebenher?
Nein, den Rotwein? Nein.
Nein, den da sowieso. Den sowieso nee. Immer nebenher. Wobei, ich habe auch noch kein Wein hier noch nicht angefangen, bin noch auf alkoholfreiem Bier. Aber nee, ich meinte die Bilder bearbeiten, genau.
Das ja. kann man ja so. Nee, bearbeitet sind die alle schon. Also ich bin der.
Sortieren ja, oder.
Nee, auch schon. Auch
was
schon.
Was meinst du denn?
Durchgucken. Naja, ich
genießen. Angucken.
Ja, aussuchen.
Aussuchen.
Aussuchen. Man vergisst so viel. Ich fotografiere seit 1991 Konzerte. Also und es gab Jahre, da habe ich, kein Witz, 350, 400 Konzerte gemacht. Also da gab es Abende, da war ich um 18 Uhr im Stadtpark in Hamburg, weil da, keine Ahnung, die drei Fragezeichen aufgeführt wurden. Dann war ich um 20.30 Uhr im Docks und um 22.30 Uhr im Logo. Und dann bin ich um eins quasi ins Bett gefallen, weil ich alle drei Events an diesem Abend noch rausschicken musste und quasi bearbeitet habe.
Okay.
Also ich habe unfassbar viele Bilder. Alles ist alphabetisch sortiert, also A bis Z, 0 bis 9, zack. Und da liegen wieder Unterordner drin und da liegt wieder drin quasi Shooting und Live. Und da liegt wieder drunter nach Datum. Also ich habe unfassbar viele Bilder und hier laufen zwei Server rund um die Uhr.
Ja, also, ich kann es mir vorstellen. Ich habe es ja schon im Kleinen so mit Privatgebrauch. Ne? Also bei mir gibt es auch kein Event, bei dem ich nicht fotografiere. Also wirklich keins. Also mindestens auf dem iPhone, was mir auch immer irgendwie hilft, mein Leben so ein bisschen zu dokumentieren, mitzukriegen. Und das, was man jetzt bei Instagram auf Vinyl uns sieht, beziehungsweise auf meinem privaten Insta, das ist ein Bruchteil. Das ist noch nicht mal die Spitze des Eisberges, was ich irgendwie an Fotos ansammle. Und ohne gescheite Festplatten-Racks und Nasslösungen könnte selbst ich nicht arbeiten. Also von daher kann ich mir schon gut vorstellen. Und übrigens nochmal zum Summer Breeze, Megadeth in Flames. Ich lese Hammerfall, ich lese so ein paar Bands, die zwangsläufig gleich bei Thema Metal, also zumindest mal von meiner Seite aufpoppen werden. Ob auch beim Ingo, werden wir sehen. Und außerdem sei noch zu erwähnen, dass Moshpit Passion unseren Chat inzwischen auch benutzt als, wie soll man sagen, als Stellengesuch. Auch das kann ich euch nahelegen. Also hören ja ein paar Leute dann im Podcast. Vielleicht findet ihr so einen interessanten Auftrag. Ich sag mal, was Kayo aktuell sucht, suche, finde. Ich müsste lügen und spreche für viele, wenn man einen bezahlten Tourjob nicht gerne annehmen will. Band wäre mir fast egal und es gibt Schlimmeres wie Manowar. Mit Schwitze-Smiley, sage ich jetzt hoffentlich mal richtig, genau. Also, also ich sehe schon Manowar. Machen wir ein Fass auf. Aber wie gesagt, das werden wir so oder so nochmal aufmachen müssen. Da kommen wir nicht drum rum. Aber bevor wir das Thema wechseln und dann tatsächlich zum Metal übergehen, habe ich vielleicht so gedacht, das habe ich am Anfang schon geteasert, dass wir zum Abschluss mit dir nochmal so ein bisschen mehr auf deine Arbeit als Schreiberling von Rezensionen eingehen. Wir waren jetzt sehr stark bei den Fotos, bei den Konzerten, bei den Interviews, aber waren ja da noch nicht so durch. Vielleicht magst du da noch was zu erzählen. Also ich hatte mir das dann so vorgestellt, dass du dann auch Plattenreviews für Magazine gemacht hast oder so in die Richtung. Genau. Habe ich mir das richtig zusammengereimt?
Genau, also normale Herangehensweise ist ja immer, Thema poppt auf, Redaktion meldet sich oder man macht es proaktiv, weil man es weil man Fan ist oder weil man einfach das Thema machen will, meldet sich, dann wird abgesprochen, ist es nur eine Rezension oder macht man ein Interview und dann fängt das ganze Prozedere an. Dann kriegt man vorab einen Stream, also wenn es gut läuft, ein, wo man die Files runterladen kann. Wenn es super läuft, kriegt man sogar WAV-Files und nicht irgendwelche quatschkomprimierten MP3s, wo man gar nicht weiß, ob es nachher so klingt. Auch das gibt's. Also, wenn man es vorhin von Foo Fighters hatte, ich habe das Album vorab bekommen, das war aber nicht mal die finale Version. Also, das war nicht mal das, was nachher ins Presswerk ging. Also, auch sowas passiert. Und dann, hört man es an, muss man sich eben die Zeit schaffen. Bin ich auch ganz ehrlich, von dem, was man letztendlich bespricht, spricht mich persönlich, keine Ahnung, zwischen 10% und 20% an. Also ich würde jetzt keine Acid-Jazz-Platte besprechen, weil ich da einfach nicht genügend bewandert bin. Aber ich habe zum Beispiel, finde ich, diesen Symphonic Metal schon anstrengend. Also Schlagwort Nightwish, Epica und wie sie alle heißen, finde ich persönlich einfach anstrengend. Ich will gar nicht sagen, dass die nichts können oder so, aber das ist nicht mein Metier. Oder auch mancher Power Metal ist doch schon sehr, sehr fordernd. Genau.
Da bin ich sehr gespannt, was du später dann zu unseren Picks noch sagen wirst. Hochgespannt, weil wir ja dann meine ganze Metal-Historie und da kommt auch mal Power Metal vor, da aufrollen und die von Ingo. Und das wird auf jeden Fall schöne Anknüpfungspunkte geben. Ja. Aber was mich ja auch wahnsinnig interessiert hat, und vielleicht wäre das auch schön, wenn du Lust hast, das mal ein bisschen für die Zuhörer zu teilen, wie das eigentlich funktioniert. Also zum Beispiel der Wolfgang Vinyl and the Wolf, mit dem ich ja schon viele Sendungen, Formate zusammen gemacht habe, zuletzt die Vinyl- und Pre-Order-Reihe, der hat ja über seine Tätigkeit auch die Möglichkeit, als mal vorab was reinzukriegen. Und du warst jetzt der Erste, wo mir das mal so ganz detailliert geschildert hat. Und vielleicht ist das ja von dem her, was du sagen darfst, einfach mal interessant für den einen oder anderen, wie das so abläuft 2023, ne? Weil wir denken alle noch an die Demo-Tapes mit dem Kleber mit Ending drauf geschrieben. Also wie das 2023 eigentlich genau funktioniert, dass man in Musik reinhören kann, die eben noch nicht veröffentlicht ist. Und wenn du dann zu guter Letzt, und das wäre dann so mein Rausschmeißer zu dem Thema quasi, noch was hast, was du mal reingehört hast und sagen würdest, hey, ich weiß da was, was ihr nicht wisst und das darf ich sogar mal erwähnen, falls du dann noch irgendwas mit uns teilen möchtest oder noch einen Link hast, gerne, 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 aber die Bühne ist jetzt mal dir, genau.
Ja, okay. Link kann ich euch nicht geben. Das sind nämlich sogenannte Watermark-Files.
Also ich meinte Link zu der Platte, um die es geht, nicht zu der Watermark-File, um Gottes Willen. Ja. Okay. Nee, aber das musst du mal erklären, weil das wusste ich vorher auch nicht. Ja. Also erklär mal genau, wie das funktioniert. Genau.
Mache ich gerne. Also in der Regel ist es so, man wendet sich ja dann an die Promo-Agentur oder an das Label, je nachdem, wo das Thema angesiedelt ist. Man steht natürlich auf unzähligen Newslettern, kriegt das natürlich dann alles mit, so hey, kommt auf Tour oder kommt eben ein Album. Dann ganz einfach, die haben entweder Tukebox oder Haulix, gibt's ja zig verschiedene Sachen. Das Regen zu tun und wo es für das Label lukrativer ist. Nuclear Blast zum Beispiel sind so groß, die haben ihre eigene Plattform. Aber ansonsten kriegt man dann einfach immer so einen Presselink. Personal übergeht an mich in diesem Moment, kommt nämlich das große Aber. Die Songs, die da drin sind, die haben nicht hörbare Wasserzeichen drin. Also das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, manchmal geht's, manchmal nicht, das als MP3 runterzuladen und ich gebe sie dann dem Ingo, weil der Ingo sagt, hey, wollte ich auch schon
immer. Ne? So unter dem Motto, Ingo, ich höre mal rein, ich höre mal rein. Das und
genau. Ja. Genau. Kann das Label anhand dieser nicht hörbaren Wasserzeichen diese Files eben auf mich zurückführen. Und dann wird es richtig unangenehm. Also ich habe das einmal mitbekommen. Da hat Central Media einen tschechischen Journalisten, die haben einen Rundbrief aufgesetzt, die haben den komplett rausgehauen, mit Name, mit Magazin, also die haben das wirklich richtig öffentlich gemacht, haben den zum Schluss auf $150.000 verklagt. Ob der es letztendlich zahlen musste, weiß ich gar nicht mehr, sein Ruf war definitiv ruiniert, also der hat sich nirgendwo wieder blicken lassen können. Was ich aktuell höre, gerade eben ist so ein bisschen das Sommerloch, also die VÖs oder die Neuveröffentlichungen nehmen da ja so ein bisschen ab, wie kurz vor Weihnachten, Festival, Sommerurlaub und so weiter, da haben die Leute weniger Geld, zumindest denken das die Plattenfirmen immer. Wir sind also eigentlich schon im Monat August, September, gerade eben höre ich Spanish Love Songs, hoch und runter, weil ich die Band eigentlich ganz gut finde. Ich habe sie neulich schon mal angehört. Das kommende Album fand es da ehrlicherweise ganz, ganz schlimm. Habe es jetzt nochmal probiert. Es wird besser. Soen höre ich gerade eben. Die Memoria, die kommt ja im, ich glaube am 1.9. kommen die, glaube ich sogar, ist so eine progressive Band. Der Schlagzeuger war früher bei Opeth. Der Sänger ist aber singt wirklich engelsgleich, ist aber so ein bisschen progressiv. Also wer Tool hören kann, kann mit Soen bestimmt was anfangen. Also S-O-E-N, Soen. Memorial heißt das Album. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ansonsten warte ich gerade eben auf ein paar Sachen. Also das Seitenprojekt von Biffy Clyro Sänger müsste eigentlich schon heute angekommen sein, ist aber noch gar nicht da. Das Imperial, oh Gott, wie heißen sie? Imperial Bastard. Ach
Gott. Du kannst mal in Ruhe gucken, weil ich bin ja noch habe gerade erst den Link von dem Memorial Album angepinnt, noch für die Vinyl Freaks. Das kommt am 1. September raus. Das ist die Limited Indie Exclusive in Orange, gibt es aber auch in Black. Weiß das erste, was ich gefunden habe, auf Silver Lining. Und werde ich auf jeden Fall mal reinhören. Genau. Ist schon mal ein interessantes Cover. Mhm. Genau, und das andere müsstest du eh nochmal wiederholen, weil so schnell war ich nicht. Dann kann ich das auch noch schnell raussuchen und am besten die Wörter buchstabieren.
Die heißen Empire, also wie Empire State Building, also Empire State Bastard.
Okay, das kriege ich noch zusammen. Bastard kann ich schreiben, benutze ich zwar nicht so ein Wort, aber...
Ja, ich auch nicht.
Ist der Sänger auch am 1.9., ja, ich hab's, glaube ich.
Hm? Nee, das kommt später. Das kommt.
Nicht die Rivers of Heresy?
Oder doch, ist das doch, die müsste es sein.
Okay, die pinne ich jetzt mal an. Hm?
Genau, da die kommt noch. Ist der Sänger von Biffy Clyro, der Gitarrist von Biffy Clyro, also der ja auch wiederum Sänger und Gitarrist von Ocean Size war. Und jetzt kommt's, und das macht mich ja als alten Metalhasen immer ganz, ganz glücklich, Dave Lombardo, ehemaliger Slayer-Schlagzeuger, ist halt auch mit an Bord.
Oh, ja, den kann ich einordnen und die Biffys, aber die Empire State Bastard habe ich noch nie gehört, okay.
Nee, gibt's jetzt einen Song, ist Metal, also die drehen da völlig am Rad, gibt auch schon ein, zwei Songs im Netz, einer auf jeden Fall, Harvest heißt er.
Kommt auf die Playlist und kommt auf Roadrunner, also wie gesagt, laut JPC am 1. September, wie die andere Platte, glaube ich, auch, aber kann sich ja auch wieder was ändern, ne?
Ja. Genau, nee, dann hast, also wenn
vielleicht
wir
passiert, das,
nee, dann stimmt's auf jeden Fall.
Außerdem, ich sag auch immer wieder an so einer Stelle, Leute, wer sind wir hier eigentlich? Ey, googelt das doch selbst, wir können euch hier nicht alles auf dem Silbertablett präsentieren. Ihr habt das Internet, jetzt wird man nicht gejammert. Und Korrekturen werdet ihr schon an irgendeiner Stelle an uns schicken. Genau. Ja, okay. Du baust ja eigentlich die perfekte Brücke zu dem Metal-Thema, oder wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Aber das hat ja auch der Kollege schon gemacht mit seinem Audiophil. Ich meine, ihr redet über Audiophil und ich nach über 30 Jahren Konzertfotografie frage mich immer, was von Audio, was? Ich bin ja froh, dass ich noch hören kann.
Also ich höre Audiophil, aber ich weiß nicht, was du meinst.
Ja, genau. Ich höre viel hinsichtlich Lautstärke vielleicht. Genau. Nee, aber ja, ist für mich der perfekte Rausschmeißer, wenn Ingo die Steilvorlage Dave Lombardo und Slayer jetzt nicht irgendwie mega verwandelt, dann weiß ich auch nicht.
Ja, jetzt hat er natürlich ein Hemmnis, weil er weiß, er kann nicht einfach ins Thema reinkrätschen, ohne dass hier ein Jingle gelaufen ist und wir ihn begrüßt haben, all die Dinge. Das ist auch wieder klar. Das war der zweite Teil vom Vinyl und Hangout. Meldet euch gerne bei mir, wenn ihr auch mal Special Guest zum Thema sein wollt. Hört auf jeden Fall in die Vinyl und Playlist bei Apple Music oder Spotify rein. Und den Link dazu, den findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Wer den Podcast da draußen einfach nur hört und nicht abonniert hat, das ist ja schon mal eine ganz blöde Idee. Lasst das mal, macht das mal schnell. Lasst gerne auch mal irgendwie so ein bisschen Schallplattenliebe fallen in Form von Sternen oder Rezensionen. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten, wenn ihr noch was loswerden wollt zu der aktuellen Folge, ihr findet immer bei Instagram oder Facebook einen Post zu dieser Folge. Da könnt ihr was reinschreiben, da könnt ihr was kommentieren mit der Community. Da freue ich mich immer drüber, über jede Form des Austausches. Und ja, wenn ihr eine Platte kauft, über die wir hier gesprochen haben, dann unbedingt das Hashtag Vinyl und Club verwenden. Ja, der nächste Teil mit den entsprechenden Themen, die ja angekündigt waren, nämlich Metal- und Plattenempfehlungen für 2023. Der erscheint in Kürze, also unbedingt dranbleiben und schon jetzt mal wieder Vorfreude aktivieren.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.